Und damit zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und heute viel unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout. Hallo.
Guten Tag. Ich höre mich nicht. Gar nicht.
Wir hören dich.
Okay, gut.
Das Gerät hört dich auch.
Okay, super.
Der Gerät. So. Aber vielleicht musst du noch mal einstecken da unten.
Alles gut, alles gut.
Überprüfen Technik, Sie Ihre Steckverbindung.
Nee, genau. Sieht, also ich bin schon Mikro. Drüber jetzt, Leute. Also alles ist in Ordnung.
So, das ist mein Mikro. Nein, das ist...
Ich?
Komm, Schatz, wir stöpseln einfach jetzt deine Kopfhörer mal ein.
Das ist schön, das ist ein bisschen ein Sophia-Moment von Golden Girls. Ne? Ja. Ihr stöpselt mich ein und plötzlich funktioniert es
wieder. Jetzt hörst du dich wieder,
ja.
Ne? Toll, ist das nicht toll. Jetzt sind wir alle wieder zusammen.
Ja. Ab in die schattige Pini mit dir.
Ja, so jetzt sind wir wieder da und wie angekündigt gibt es jetzt eine Folge mit Inhalt.
Ne? Also nicht, dass die letzte keinen die letzte hatte, aber diese hat gezielt einen Inhalt.
Also nach wie geht's uns denn? Geht's jetzt um, was haben wir denn
was
alles
haben
verpasst?
Wir denn geschaut?
Ja.
Oder so. Oder ja. Gelesen. Oder
gelesen.
Hast
gehört.
Du das gesehen?
Hast du das gesehen?
Guck mal ein Eichhörnchen. Ja, aber wir wollen natürlich auch gerne wieder mit einem Spiel in die neue Folge starten. Ne?
In die neue Staffel kann man schon fast sagen.
Ja, Staffel geil.
Ja.
genau, weil wir haben ja früher immer gerne Spielchen gespielt und wir haben uns überlegt, wie Tatjana sagen würde, den größten Erfolg, den wir jemals hatten mit einem Spiel, Fuck Miracle,
ja.
Haben wir heute mit, willst du kurz die Regeln erklären?
Also es ist ganz einfach, einer von uns sagt, der
wir sprechen in das Mikrofon.
Einer von uns sagt,
nicht so, du kriegst gleich so aufs Maul.
Gott, die zweite Folge.
Einer von uns sagt,
schreien. Was machst du? Den sprich doch einfach mal normal in dieses Mikro.
Ich dachte, ich spreche normal in dieses Mikro. Yes. Einer von uns sagt der jeweils anderen Person drei Namen von entweder Film- oder TV-Daddies oder Film- oder TV-Söhnen oder auch beidem. Und die jeweils andere Person muss dann entscheiden, wen davon sie heiraten, beschlafen oder töten möchte.
Okay. So, und super. Machen wir das so rum oder so rum?
Wir machen das so, wie wir das möchten.
Ja, das muss dann aber jemand entscheiden.
So, ich sage jetzt
einfach. Befrage mich.
Ich sage jetzt einfach Tatjana, Silas Bodwin, also den älteren Sohn aus Weeds, Stephen Carrington und die Erstbesetzung.
Welchen Stephen Carrington?
Die Erstbesetzung.
Den ersten, ja.
Oder Andy Wichert.
Andy Wichert.
Mein,
oh, ich musste lange drüber nachdenken gerade. Ja, also ja.
Von diese Wichert.
Also den ersten kenne ich nicht leider. Ich kenne auch Weeds nicht, muss ich zugeben.
Ich zeige dir,
Silas Bodwin ist. Kleinen Moment, wir Sekunde. Zeigen dir kurz.
Ja. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich mich beschlafen lassen würde von Stephen Carrington.
Da sei man noch nicht so sicher. Wir zeigen dir jetzt erstmal ein Bild von Silas Bodwin.
Oh, ich würde mich beschlafen lassen von Silas Bodwin. Heiraten würde ich Stephen Carrington, weil der stirbt ja irgendwann auch, glaube ich, auf einer Ölplattform oder
und
was war das?
Geld.
Und dann Geld, genau. Und töten tue Stürzt ich
er
natürlich.
Stürzt auch vom Balkon ganz zum Schluss?
Irgendwas, der stirbt öfter in der Serie. Und wird den immer neu besetzen mit anderen Schauspielern. Und diesen Hendrik Marx, das ist ja ein Sohn eines Promi-Friseurs aus Hamburg. Und den würde ich natürlich töten, der war ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
Weil
ganz,
er der Sohn eines Promi-Friseurs ist.
Ja, genau deswegen. Der kann gar nichts. Der war ganz schlimm. Ganz schlimm.
Ich habe so eine sehr biedere Erinnerung an den, stimmt das?
Ja, super. So ein CDU-Wähler mit Poppers Frisur. Ganz schlimm.
Huch.
Wollen wir nicht. Okay, ich habe nachher noch eine schöne Geschichte.
So, jetzt frage ich dich.
Ja.
Ja, also, entweder Adam Devine ist ein Schauspielername. Man glaubt es nicht. Adam Devine spielt Kevin Gemstone in The Righteous Gemstones.
Righteous Gemstones. Und ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich das nicht gesehen habe.
Ja, das ist so ein kleines Schweinebackengesicht. Der spielt den schwulen Sohn. Sehr lustig.
Andy Gemstone heißt der?
Nee, der heißt Adam Devine.
Ja, okay. Adam Devine.
Und ja. Der zweite ist in der die Kurve nicht gekriegt habende Serie And Just Like That, der Sohn von Miranda, Brady Hobbes, gespielt von Niall Cunningham.
Auch das müssen wir googeln.
Hast du nicht gesehen,
Just Like That? Also ich habe so ein bisschen
Ach krass.
Am Anfang waren ja alle so aufgeregt und dann habe ich, ja, glaube ich, zwei Folgen Staffel und das habe ich nicht
ganz
geschafft.
Schlimm.
Die musste zweite ich ganz schnell wieder
besser.
Aufhören.
Die zweite ist besser.
Und dann hat mir eine Freundin davon erzählt und dann habe ich das nochmal so ein bisschen geschaut, aber...
Niall Cunningham. N-I-A-L und dann Cunningham. Na, und den dritten kennst du hoffentlich, John Boy Walton von den
Moment,
Waltons.
Ich muss jetzt erstmal hier...
Ja, ja. genau.
John Boy who?
Ja, John Boy Walton. Kennst du die Waltons nicht? Ah, du nee. Bist doch 10 Jahre jünger als ich. Man muss es
Wir hatten kein Privatfernsehen.
Sagen.
John
auch.
Boy Walton.
Kennst du noch die Waltons?
Oh ja.
Ja, der mit diesem Leberflecken.
Okay, also sie sind ja nun alle nicht meine...
Richard Earl Thomas.
Ah, okay. Also dann finde ich den Walton, glaube ich, irgendwie am hottesten von allen dreien. Also den würde ich dann gerne beschlafen wollen.
Ja.
Bei den anderen beiden, da ich jetzt weder mit der Figur noch mit der...
Du willst verheiratet sein mit Kevin Gemstone, weil in der Familie geht es so drunter und drüber, du hast deinen Spaß. Ich schwör's dir.
Gut, dann ist die Frage für mich beantwortet und dann muss Mirandas Sohn leider sterben. Aber ja.
Gute Wahl.
Ja.
Tatjana spielt ein Spiel mit sich. Es ist nicht toll.
So. Frau Schulz.
Ja.
Wir haben zur Auswahl Dan Connor aus Roseanne, der Dad, gespielt von John Goodman. Mhm. Dann haben wir Cal Jacobs aus Euphoria, der Nasty Daddy, gespielt von Eric Dane. Und wir haben Tommy Hart, gespielt von Leo Howard. Das ist der Sohn, jetzt muss ich gerade selber überlegen, was ich mir gerade ausgedacht habe. Es kommt mir wieder, ah ja genau, aus Why Women Kill, der junge Mann, der Lucy Liu beschlafen hat.
Herr Hart wird beschlafen, Herr Connor wird geheiratet und der böse, böse Sack muss leider sterben und zwar auf eine möglichst brutale Art.
Aber ist er selbst auch nur ein Opfer? Lalalala.
Ja, ja, ist er selbst nur ein Opfer, weil er seine Freundin geschwängert hat, bevor er es geschafft hat, aus dem Schrank zu kommen. I can't help you with that, darling. You're alone.
I don't want to fix you. Danke.
Ach, so schöne Fantasien.
Aber weil wir es gerade, ich habe es deswegen natürlich auch eingestreut, Why Women Kill, so großartig und leider auch nach zwei Staffeln eingestellt worden, weil... Also die dritte Staffel wurde schon genehmigt und dann haben sie es trotzdem eingestampft, weil einfach gerade die Blase so zerplatzt
Why Women Kill
alle kein Geld mehr
haben. Genau, war eines der Opfer des Großen und das ist in den letzten 4-5 Monaten wirklich passiert, seit wir das letzte Mal auf Sendung waren. Es gab ein großes Seriensterben, ein beabsichtigtes auf allen möglichen Streamern.
Auch durch den Streik.
Nee, nicht, das hatte mit dem Streik überhaupt nichts zu tun. Das war lange vorher passiert. Es sind ganz viele Serien eingestellt worden. Es sind ganz viele Sachen gecancelt worden. Es sind Sachen, die wirklich teuer waren und die schon produziert waren. Haben sie die Ausstrahlung gecancelt? Also es gibt bestimmt 3-4 Großprojekte, die jetzt einfach im Schrank rumliegen bei irgendwem. Und das Brutale daran für Leute, die das nicht wissen und Leute außerhalb der Filmwirtschaft wissen das oft nicht, das, wovon Schauspieler, Komponisten, Regisseure, Drehbuchautoren und alle anderen, die an solchen Dingen beteiligt sind, oft leben, sind sowas Ähnliches wie Tantiemen, würde man jetzt im Plattengeschäft sagen. Die werden pro Ausstrahlung bezahlt und wenn so ein Ding nicht ausgestrahlt wird, werden sie dafür auch nicht bezahlt. Also die Golden Girls sind nicht reich geworden, weil die Serie 7 Jahre lang gelaufen ist, sondern die Golden Girls sind reich geworden, weil die Serie auf 500 verschiedenen Plattformen, die für 2 Jahrzehnte, ein Jahr gelaufen und sie jedes Mal, wenn es irgendwo ausgestrahlt wird, nochmal eine Kleinigkeit bekommen. So verdient man Geld. Und das Problem mit den Streamern ohnehin, deswegen gibt es jetzt auch den immer noch im Moment laufenden Streik der Schauspielergewerkschaft in Hollywood. Die Streamer bezahlen Leute dafür, dass sie einmal spielen, verraten niemandem außer sich selbst, wie viele Leute das letzten Endes sehen. Und müssen auch für die Zuschauerinnen Millionen, die sie dann haben, keine Royalties bezahlen. Und deswegen werden Leute, die in einer erfolgreichen Serie, das kann man am Beispiel von Orange is the New Black auf ganz vielen Plattformen, dafür wird das immer benutzt, nachvollziehen. Deswegen werden Leute, die in hocherfolgreichen Serien jahrelang spielen, stehen am Ende der Produktionszeit auf einmal mit sehr wenig Geld da. Und kriegen auch nichts mehr, obwohl sie gerade von Hunderten von Millionen Leuten betrachtet worden sind.
So krass, ja.
Das und deswegen Problem, aber, streiken die Schauspieler gerade.
Ja, ja, warum die Blase recht. Aber so zerplatzt ist, hat natürlich mit Corona auch zu tun, dass einfach in der Zeit ganz wenig produziert werden konnte und viel einfach ja. im Stau war. Und dann danach, so hat es mir meine Freundin Tini gestern erklärt, die selbst Regisseurin ist, dass sie sagte, es sind dann haben sie halt erstmal alle Bücher genommen, ne? Die haben quasi alles produziert, nachdem Corona vorbei war, haben sie alle gesagt, okay, wir müssen jetzt produzieren.
Dabei und kam halt auch unglaublich ganz viel Müll raus.
Genau, ganz ja. viel. Und wie Paul in der letzten Folge auch schon gesagt hat, in relativ kurzer Zeit kam unfassbar viel Zeug auf den Markt und die Leute waren auch vom Überangebot einfach ein bisschen übersättigt und verwöhnt und ein bisschen gelangweilt fast schon auch. Und jetzt haben sie das Problem, dass halt, ja, dass die Zahlen nicht mehr stimmen, dass ganz viele neue Streamer entstanden sind. Man nimmt sich gegenseitig, macht sich das, gräbt sich das Wasser ab. Aber die Leute haben natürlich auch keine 100 Euro im Monat für 4 verschiedene Streaming-Services. Mhm. Und so versandet jetzt wieder ganz viel und muss eingestampft werden. Und es wird dünn, die Luft.
Deswegen gibt es uns, um euch durch das Labyrinth der schlechten und guten Serien zu führen und euch die Highlights nochmal
auch unter wenn wir dabei manchmal unterschiedlicher Meinung sein.
Ja, aber sehr. Ja, ja,
niemals. Ja, ja, ja. Wir sind uns doch immer einig.
Nein, Paul. Das ist doch das Gute daran.
Das weiß doch wirklich
aber jeder. Wir haben doch viel geguckt in den letzten 3-4 Monaten und haben da ein paar Sachen rausgesucht für euch, die es wert sind, nochmal raus, sich nochmal anzugucken.
Ich habe zum allerersten Mal, wirklich glaube ich zum allerersten Mal, weder einen Film noch eine Serie.
Ha. So, dafür haben wir was Bizarres, was wir noch nie hatten.
In ein Buch.
In keiner Folge, wir haben alle ein Buch.
Das stimmt, aber gut, ja. Da bin ich jetzt auch nicht so stolz drauf. Aber
dass du ein Buch gelesen hast?
Ja. Genau.
Ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe lange, lange Jahre nicht mehr so schnell ein Buch verschlungen wie das. Ist wirklich wahr.
Ich bin total froh, dass ich mal mit 2 sehr intelligenten Menschen über Bücher reden kann. Das
wo sind die?
Ihr beide. Das wollte ich schon immer. Und dass wir das
fang mal an Folge mit deinem Buch, dann haben wir es hinter uns. Das ja. ist nämlich wirklich...
Lass uns mal mit dem Bewegtbild anfangen.
Bewegtbild? Bewegtbild, okay. So. Erst die Sachen, die ganz schlimm sind, die keiner sehen darf, oder erst die Sachen, die wirklich, oder nur die Sachen, die gut sind?
Wir können ja jetzt jeder mal 2-3 Sachen sagen, die wir Leuten verbieten.
Ja. Oh, darf ich anfangen?
Verbieten.
Ja, okay, bitte. Also meins ist ja immer 2 Seiten einer Medaille. Es gibt ja immer für ein schlechtes auch ein gutes.
Ja.
Was mich total abgeholt hat, in meinem Guilty Pleasure, also in meinem Denver-Clan-Herzen sozusagen, war Red, White and Royal Blue. Das war diese schwule Liebesgeschichte.
So, damit wird
diese schwule Liebesgeschichte zwischen dem Sohn der amerikanischen Präsidentin und dem englischen Thronfolger. Das hört sich so schmierig an und es war doch einfach ein Film, den ich gerne geguckt habe, weil der alles so hatte. Ja. Ne? Das war so lustig und sexy und der Hauptdarsteller sah heiß aus und so die Nummer.
Was will man mehr?
Zum Schluss war ein Happy End und alles ist schön.
Ich muss die Frage jetzt mal ernsthaft stellen. Ja. Are you concussed, darling?
Nee, hör zu. Das Gegenbeispiel dazu, das Schlimmste, nee,
ich muss jetzt kurz dazu sagen, ich muss das kurz begründen, weil dieses Red, White and Royal Blue, das war das am schlechtesten geschriebene Stück Fernsehen, was ich in diesem Jahr überhaupt gesehen habe. Ich saß die ganze Zeit davor und dachte, das kann ja jetzt wohl nicht euer Ernst sein.
Du hast dir deinen Schniedel wund gerubbelt.
Nein, das habe ich nicht.
Okay.
Willkommen beim Kulturpodcast Too Old to Die Young. Wir sprechen heute mit Paul Schulz und Tatjana Berlin über wundgerubbelte Schniedel.
Ich habe mich gefragt, so wie der Autor des
schlechten Buches
war des wunderbaren Stückes Das Vermächtnis, was man auch immer noch in Münster sehen kann und sollte, wenn man das will, 5 Stunden über schwule Geschichte und HIV, großartiges Theatererlebnis. Dafür hat er auch den Pulitzerpreis und den Tony und alles Mögliche
gewonnen.
Und der hat diesen unfassbar debilen und völlig neben der Spur befindlichen Quatsch geschrieben. Ich weiß ja, dass das Buch, auf dem der Film basiert, nicht besonders gut ist und dass die Vorlage idiotisch ist, weil sie irgendwie Fanfiction ist oder irgendwie so. Und ich weiß auch, dass ich mich bei 17-jährigen Mädchen damit nicht beliebt mache. Aber falls mir diese beiden Jungs irgendwann mal unter die Finger kommen sollten, also nicht die Schauspieler, sondern die Charakter, weil die Schauspieler mussten richtig hart arbeiten an diesem Dreck.
Die haben Chemie miteinander. So
nein, haben sie nicht.
Der eine
sieht aus wie Latino Ken und der andere sieht aus wie Holland Ken. Das ist mir egal.
Latino Ken ist so eine heiße Schleuder, von dem würde ich mich so durch den Buckingham Palace bumsen lassen, das sag ich dir. Ach,
schön.
Der ist dieser, so toll. Dieser Film ist unfassbar schlecht.
Ja, aber jetzt sag ich dir was, was deinen Zorn mindert. Und zwar, es gibt was, was noch schlechter ist. Und zwar sind das Weihnachtsfilme oder Jahreszeitenfilme, könnte man sagen, von der Kette US Hallmark. Ist das sowas wie Wertkauf? Ist das sowas wie Wertkauf? Ist das sowas wie Aldi?
Also Hallmark ist halt, ich weiß gar nicht, wie der Markt ist, aber die haben halt ihren eigenen Fernsehchannel und sind halt verschrien für diese ganz schlimmen Weihnachtsfilme, unter anderem.
Hallmark sind Grußkarten.
Ja,
so, there you go. Auf dem amerikanischen Markt.
Und die machen auch Filme. Gut, ein Film, den sie gemacht haben, mit Luke McFarlane, den kenne ich, glaube ich, noch von Brothers and Sisters, oder? Der ist richtig süß, so ein Schwuler, der spielt viele Schwule, Bros.
Ja.
Jetzt hat er gespielt.
Bros war die Band in den 80ern.
Stimmt.
Aber auch nur, weil Blonden. Wir das so ausgesprochen haben. Die hieß halt eigentlich
Notes
auch Bros.
Notes of Autumn heißt der. Das ist so ein Horror-Kitsch-Dreck-Schwulen-Scheiß-Dreck-Mist-Film. Und das ist so auf der Gegenseite, also auf der zweiten, auf der Rückseite der Medaille von Red, White und Royal Blue. Also wenn man sich so einen Kitsch-Film angucken will, soll man Red, White und Royal Blue gucken. So. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Über die Qualität natürlich, mein Gott, können wir immer sprechen. Aber ich fand den herzerwärmend. Und ich muss sagen, also wenn man schon über schwule Sachen redet, das, was ich jetzt ganz ernst meine, ist, dass es gerade ein Fernsehereignis gibt, was nicht zu toppen ist, finde ich. Da gibt es erst eine Folge von, die läuft jetzt wöchentlich. Fellow Traveler heißt der, ist eine Liebesgeschichte.
Travelers.
Eine schwule Liebesgeschichte von McCarthy bis in die 80er Jahre läuft auf Prime und ich will gar nicht viel drüber reden, weil ich auch nur die erste Folge gesehen habe, aber ich hätte sie dreimal hintereinander sehen gucken. So gut ist diese schwule Liebesgeschichte da schon angefangen. Guckt es auch.
Okay, machen wir.
So, ich verbiete Leuten nur eine einzige Sache, die aber wirklich mit Nachdruck. Ich möchte nicht, dass Leute weiter Just Like That gucken. Ich möchte nicht, dass es davon weitere Staffeln, geschweige denn Folgen gibt. Ich möchte, dass das aufhört. Ja. Ich finde es schrecklich. Ich finde es debil. Ja. Ich finde, diese Charaktere sind alle völlig gegen den Schrubber gelaufen.
Ja.
Mein Lieblingscharakter Miranda ist überhaupt nicht mehr so, wie sie das früher war. Diese Figur hat mit dem, was diese Figur früher mal war, nichts mehr zu tun, sondern hat sich von einer selbstbewussten Anwältin in eine völlig debile Hausfrau verwandelt.
Eine Möchtegern-Lesbe. Muss man auch sagen.
Was auch immer, also, über ihre sexuelle Ausrichtung möchte ich jetzt, die hat auch
ganz schlimm.
So, und der Rest des Casts ist auch einfach, ich verstehe das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte einfach nur, dass es aufhört. Ich finde das unfassbar schlecht geschrieben. Ja. Ich finde das völlig unverständlich, dass das ein Erfolg ist. Ich verstehe, dass die erste Staffel ein Hate-Watching-Erfolg war, weil alle Leute das einfach so furchtbar fanden, dass sie immer nicht glauben konnten, dass es noch weitergeht. Ich möchte nicht, dass das weitergeht.
Aber ist das, ich habe von vielen Leuten gehört, die das geschaut haben, ich habe es nicht geschaut, also nicht durchgehend und also nie mehr als, ich glaube, 2 oder 3 Folgen pro Staffel. Mir wurde gesagt, dass die Fehler, die man in Staffel 1 gemacht hätte, dass man die in Staffel 2 weitestgehend korrigiert hätte. Stimmt das nicht?
Es ist nicht mehr so extrem.
Die Fehler, die sie in Staffel 1 gemacht haben, waren so groß, dass man sie gar nicht vollständig korrigieren kann.
Stimmt.
Also man kann, wenn man eine Figur mal so versaut hat, wie sie das mit Che gemacht haben, diese Figur kann man nicht mehr korrigieren. Ich verstehe, dass man gerne eine non-binäre Figur schreiben möchte, die ein Arschloch ist, bin ich auch für, wenn man das gut macht, finde ich alles super. Representation go, und zwar jeder Art, aber nicht so, liebe Leute.
Ja. Es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und denn Samanthas Gastauftritt, 13 Sekunden im Taxi, wo man nur den Kopf sieht.
Für den sie immerhin eine Mille gekriegt hat und also von dem sie mit Patricia Field gearbeitet hat.
Ja, also genau. Alles richtig, das finde ich am allerbesten.
Alles richtig,
weil sie sagt, ich wurde ausgestattet von Patricia Fields und man sieht nur den Kopf. Man sieht ja nicht, was sie anhat. Sie
naja, du konntest auf den entsprechenden Pressefotos schon das ganze Outfit. Ich fand das jetzt auch nicht bemerkenswert. Ich dachte, das hätte ich dir an einem Tag auch in irgendeinem Ramschladen zusammengesucht.
Unfassbar. Also wirklich richtig schlecht. Ja, du hast recht. das.
Wie hieß denn das andere Ding, was Samantha Jones gemacht hat, mit, ich glaube auch Patricia Field, wo sie diese Make-up-Ikone
ja,
war?
Das möchte ich auch so. Wir sagen den Titel besser. Jetzt nochmal kurz, ihr könnt ihn dann sofort wieder vergessen. Sofort. Glamorous, please don't.
Ja, nee.
Fabulous, also, glamorous?
Glamorous. There's nothing glamorous about it.
It's just bad. Prada, bloß auf richtig schlecht. Blöd. Ja. Richtig Blöd. Schlecht nachgedreht. Blöd. Mit einer schlechten Hauptfigur und alles schlecht. Aber ich bin auch vielleicht zu alt. Ich finde, Heartstoppers hat mich überhaupt nicht abgeholt.
Ich hab's nicht mal
Diese
geschaut.
Ganzen Kinderserien oder wie hieß das andere? Sex Education war doch so gut mit Gillian, wie heißt
Anderson.
Sie?
Gillian Anderson ist
und
Gillian
in der letzten Staffel.
Gillian Anderson ist auch noch dabei.
Ja, aber
das
schlimm.
Das Problem mit.
Das Buch, also, keine Idee.
Wir können über Heartstoppers und Sex Education kurz reden. Das ist einfach, ich bin ein 50-jähriger schwuler Mann.
Ich bin eine 15-jährige Drag Queen.
Mit einer bunten sexuellen Geschichte irgendwie.
Mit nichts, diese, mit einem schwarzen diese, Loch.
Das, was da passiert, hat mit meinem Leben, auch mit meinem Leben mit 15, 16 oder 17, einfach überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist einfach, also
Sex ist ja auch Fiction, es muss ja nicht immer real life abzeichnen.
Also die vierte Staffel von Sex Education ist nicht Fiction. Die vierte Staffel von Sex Education ist fucking Science Fiction.
Danke. Ja, ist wirklich doof. Ist wirklich doof.
Also das spielt einfach in einer Welt, die mit der Realität, in der irgendjemand lebt, nichts mehr zu tun hat.
Nichts. Finde ich auch, gebe ich dir auch total recht. Und deswegen diese Verflachung von, überall sind ja jetzt plötzlich schwule Charaktere oder homosexuelle Charaktere zu sehen. Das ist ja
was
schon
fein ist.
Schön, aber die sind alle eindimensional, die sind entweder gut oder sie sind nur schlecht. Und dieser, wie soll ich sagen, qualitativ gut geschriebene Charaktere müssen beide Seiten haben und zeigen können. Und das kann jetzt wirklich dieses Fellow Travelers.
Der Progress von Representation muss halt auch beinhalten, dass wir auch queeren Dreck ertragen müssen, weil auch queerer Dreck
produziert wird.
Total, fein. Und nur weil es unsere Lebensrealität nicht abzeichnet, heißt das ja nicht, dass es nicht auch irgendwelche
die
Leute
Kinder
unterhalten kann.
Die Kinder lieben das. Heartstoppers ist ein Riesenerfolg.
Ja, so, ich meine, wir haben auch vor Dynasty gehangen und ich meine, das war auch nicht die Lebensrealität von irgendjemandem. Wir haben auch vor Dynasty gehangen und haben es sehr gefeiert.
Und es war natürlich, das war ja nun was ganz anderes.
Natürlich.
Also, aber, sagen wir mal so, wenn heute irgendjemand Drehbücher in der Qualität von Dynasty schreiben würde oder von Denver Clark
wurde von Aliens entführt,
nein, wenn das irgendjemand schreiben würde, würde ihn erstens sein Agent schreiend auslachen und zweitens würde er aus jedem Produktionsbüro geprügelt werden.
Ja, das stimmt. Everybody loves Puppets. Ich muss immer wieder an diese Szene denken, wo
ich guck nur noch Dokumentarfilme.
Wo Tammy Faye in der Doku in diesem Castingbüro sitzt vor diesem MTV-Boss oder was das war und die versucht irgendwie ihre Ideen für neue Shows zu pitchen. Tammy Faye, die Doku habt ihr gesehen? Ja. Und er dann auch nur da sitzt und sie anschaut, auch so ein 20-something-Hipster und sie sitzt da, alte Frau mit diesem riesen Make-up und ist irgendwie so, und dann mache ich eine Show und dann gehe ich zu den Teenagern und gehe mit ihnen in Piercing-Studios und in Tattoo-Studios mit Puppen und die erzählen mir ihre Probleme und er guckt sie nur so an und ist so, what? Everybody loves Puppets. Ja, daher kommt übrigens der Spruch, liebe Kinder, die ihr Drag Race nur kennt und nichts anderes. Hi. Okay. Gut, das wollen wir nicht. Ich habe zwei, ein Positiv und ein Negativ. Das Positiv ist etwas racy, muss ich sagen. Generation B oder Gen
V. Nur, dass du es weißt, ich habe noch gar nicht angefangen mit meinen
Positiven. I know. Aber wir sind jetzt ja einmal rumgegangen.
Nicht, dass du gleich schon deine Highlights...
Nein, das sind jetzt nur die zwei, die ich mir aufgeschrieben habe. Ein kleiner Tipp und ein kleines No-Go. Der Tipp ist Generation B oder Gen V. Habe ich sehr gerne geschaut.
Sind wir alle für.
Aus dem The Boys-Universum, was ja durchaus auch zwischendrin so ein bisschen wild ist. Und man sieht viel Penisse, man sieht viel Gewalt, man sieht super...
Man sieht riesige Penisse, in denen Leute spazieren gehen.
Ja. Oder die explodieren. Ja. Und ne, ist so, wir untersuchen Superheroes als die ultimativen Megastars, die auch alle total durchtrieben sind. Und wie das als Superstar eben so ist, ganz viel
Dreck am Stecken.
Moralische Einbußen an den Tag legen müssen, hinnehmen müssen, damit sie irgendwie existieren können in dieser Welt erfolgreich. Und es ist natürlich total durchtrieben. Und Gen V ist quasi die Kids-Generation davon. Die sind jetzt mittlerweile von ihren Eltern mit dieser Droge versorgt worden, weil die Eltern geldgeil sind und wollen, dass die Kinder als Superheroes, wenn sie dann mutieren, richtig Geld nach Hause bringen. Und die kollabieren wie alle Kinderstars an diesem Druck und können damit nicht umgehen. Und das schaut sich sehr gut. Ich habe sehr viel Spaß damit gehabt und würde gerne auch sofort mehr Folgen haben. Es gibt, glaube ich, nur 6 in der ersten Staffel, was mich nervt.
Genau. Es wird aber, es ist aber schon verlängert.
Ja, ja, natürlich.
Also das läuft. Und das macht wirklich Spaß. Das kann man auch gucken. Auch aus queerer Perspektive kann man das gut gucken. Das mag ich gerne. Und das große Verbot ist natürlich,
Gott,
wir haben gesagt, wir sprechen nicht drüber, aber ich muss es kurz ansprechen. American Horror Story, die neue Staffel. What the actual fuck. Und das muss ich dazu sagen, es gab hier viel, also Harpien-Schreierei vorher wegen Kim K. Kim Kardashian spielt da mit und ich finde, sie ist wirklich nicht das größte Problem der Serie. Naja,
aber spielen ist trotzdem ein bisschen übertrieben. Aber
come on, es ist wirklich
nicht... Ist das Rosemaries Baby sozusagen?
Es ist Rosemaries Baby irgendwie.
Mit Spinnen.
Ja, mit Spinnen, mit bla und nichts macht Sinn, keine Reaktion der Charaktere macht Sinn, denen passieren wilde Sachen. Keiner fragt nach an Stellen, wo du ganz dringend nachfragen müsstest. Dinge passieren.
Sie haben wirklich fantastische Schauspieler.
Gehen so stoisch darüber hinweg. Du denkst, jetzt Kauris Mackie hier oder what the fuck? Ist alles einfach schlimm. Oh. Und wie gesagt, Kim K. ist nicht das größte Problem, aber ja, es ist nach den letzten zwei, drei Staffeln, die eh schon doof
langweilig
waren. It's fucking boring.
War nicht Nummer 11 gut mit Robert Mesetop und New York?
Nee,
und
ich fand die ganz schlimm.
Nee, darüber haben wir auch schon gesprochen.
Ja, wir
fanden
das sehr doof.
Das letzte Gute für mich war Apocalypse
und dann sexfeindlich,
ja. die erste Hälfte der Double-Feature-Staffel, wo sie in Provincetown sind und der Schreiber dann irgendwie Vampir wird und so. Das mochte ich noch, aber alles danach war total banal.
Und noch eine Verständnisfrage, es gibt American Horror Story und
es gibt American Horror Stories. American Horror Story ist eine ganze Staffel mit den gleichen Charakteren und Storylines. American Horror Stories sind wie Kurzgeschichten, die episodisch erzählt werden, immer eine Geschichte pro Folge.
Aber dasselbe Grün.
Genau, aber nur halt immer eigene Charaktere, eigene Storyline geschlossen
mit
in sich.
Oft auch mit den Leuten aus dem Cast, der anderen Serie. Okay. Bei American Horror Stories habe ich allerdings noch nicht eine einzige Folge gesehen, von der ich gesagt habe, das ist wirklich gut. Da gibt es ein paar Sachen, die so ein bisschen leidlich sind, aber da gibt es sonst nicht. Gibt's auch eine Menge Scheiß.
Ja, ja, aber gibt auch vieles, was jetzt nicht wehtut. Also ist jetzt nicht alles doll, aber gibt es ein paar Sachen, wo man denkt, ja.
Meine Mutter würde jetzt sagen, das kann man schön beim Essen gucken.
Genau, kann man so weggucken.
Oh, mir wird schon schlecht bei weniger brutalen Sachen.
So, wollen wir noch Sachen sagen, die wir wirklich gut fanden?
Wir haben gar nicht über den Barbie-Movie geredet.
So, einen kleinen Moment mal. Ich starte. Ich
hab was ganz Schlimmes.
Also, wenn Paul fragt, sollen wir was sagen, möchte er jetzt was sagen.
Ja, genau. You get me. I love that. ich wollte noch über das absolute Fernseh-Highlight, beziehungsweise Streaming-Highlight des diesjährigen Jahres reden.
Wetten das, die letzte
mich,
Folge von
nein,
Thomas Gott?
Nein, für mich.
Mit Cher, immerhin.
Ja, immerhin.
Cher.
Mit Stühlen. die absolute beste Folge von irgendwas, die ich dieses Jahr gesehen habe, war die dritte Folge von The Last of Us.
Das haben wir aber tatsächlich schon besprochen. The Last of Us.
Ja,
haben
wir schon besprochen.
Aber dann haben wir es nochmal gesagt.
Tolle Liebesgeschichte, super.
Der Typ wurde
jetzt gekauft für diese Werbefilmnummer von Pedro Almodovar und Yves Saint Laurent.
Pedro Pascal.
Ja, genau. Was übrigens scheiße ist. Muss keiner gucken. Halbe Stunde Lebenszeit verschwendet.
Versteht man nicht.
Ja.
Tatjana und ich verstehen das nicht.
Nee, wir verstehen es nicht. Aber was ich noch viel weniger verstanden habe, und das muss ich auch noch mal kurz loswerden, weil guckt nicht aus Versehen und verschwendet 1,5 Stunden Lebenszeit für Sitting in the Bath with Cake.
Das ist diese Bettmittler-Geschichte, von der du in der letzten Folge schon.
Kuchenkrebs und Bettmittler, ja. Mehr habe ich mir dazu nicht aufgeschrieben. Es ist wirklich ganz schlimm, heißt auf Deutsch Rendezvous mit Torten und man muss einfach gar nichts weiter sagen, außer
Rendezvous mit Torten ist ja auch gar nicht frauenfeindlich. So,
Finger
die Torte an sich.
Weg, einfach. Ganz schlimm. Und Bette Midler, die arme alte Frau, dass die so einen Dreck machen muss.
Also Bette Midler ist nur viel, aber nicht arm.
Ja, aber sie tut mir leid dafür, dass sie scheinbar, also manche können ja auch dann nicht Nein sagen, weil eine Freundin da mitmacht oder ein Produzent sie kennt oder was. Und dann sagt die dazu und dann ist sie gefangen in dem Dreck. Aber also ganz, ganz, ganz traurig. Darf man nicht.
Also,
es ist im Prinzip so eine Story, dass eine Single-Frau wird auf die Idee gebracht, doch Kuchen zu backen, die in einem Jahr jeden Abend auszugehen in eine Bar und den Kuchen den Männern anzubieten, um so den Mann ihres Lebens zu finden. Das ist sozusagen die Grundgeschichte. Und dann kriegt sie auch noch Krebs und stirbt langsam vor sich hin und man will es alles nicht.
Von dem ganzen Kuchen.
Wie kann man so einen Dreck nein. Aber man guckt halt wegen Bette Midler. Man denkt, wow, Bette Midler, super neuer
Spielt
Film.
Spielt sie eine der Torten?
Nee, ich will es gar nicht weiter erzählen. Ganz schnell. Vergiss es gleich wieder, guckt es nicht.
Okay. Gut, Barbie-Film, kurz.
Barbie-Film.
Yes.
Ja. Ein bisschen gut, ein bisschen schlecht.
Ich sage jetzt freundlich, das Ganze hätte gut eine halbe Stunde kürzer sein können, ohne dass es schlimm gewesen wäre. Ja. Ich habe das gerne geguckt.
Ja.
Ich habe verstanden, warum das ein weltweiter Sommererfolg war. I get that. Ich muss davon keinen zweiten Teil haben.
Nee, auf keinen Fall. Ich habe nicht ganz verstanden, warum diese Ironie, die sich ja an Erwachsene richtet, die hat bei mir nicht immer so gezündet, wie es vielleicht bei vielen anderen gezündet hat. Also ich habe diese ganzen Anspielungen, die einfach Kinder gar nicht begreifen können, die Referenzen sozusagen, die hätte ich irgendwie mir ein bisschen schlauer gewünscht. Ich fand es ein bisschen meh. Hm. Aber insgesamt gesehen ist es jetzt nicht Verschwendung, den zu gucken. Also man hat sich einfach was ausgedacht und man hat es mal auf so eine Metaebene gezogen. Ja. Das ist immer okay.
Und da war ja auch humoriges Zeug drin, so, ne? Waren ja schöne Momente drin. Und gerade auch, ich glaube, vor allem für Cis-Männer, Hetero-Cis-Männer, die noch nie vom Bechdel-Test gehört haben, die noch nie verstanden haben.
Die nicht wissen, was Camp ist.
Ja, aber auch wirklich, also ne, Thema Bechdel-Test, Thema Positionierung von Frauen in männerdominierten Filmen, wie viel dürfen die eigentlich machen, wie viel Raum dürfen die einnehmen, wie viel Charakter dürfen die selber sein. Und das mal umzukehren und mal zu sagen, guck mal, der Ken ist wirklich nur Staffage hier und der darf ein bisschen tanzen und hübsch sein, aber ansonsten hat er hier nichts zu tun, außer zu demonstrieren,
was hat Gosling aber entzückend
Männer
gemacht.
Hat er toll gemacht.
Ja,
toll aber gemacht. Ne, das mal als Gedankenspiel für ein männliches Publikum auch zu machen und die realisieren dann, oh fuck, so ist das ja wirklich sonst immer in den Filmen andersrum. Das war dann schon gut. Ich hatte so ein bisschen, weil die Kritik halt so frenetisch war, also im positiven wie im negativen Sinne, die Amis sind ja durchgedreht, die Konservativen, dachte ich, okay, das ist jetzt wirklich, da ist jetzt das feministische Manifest irgendwie quasi drin und ich setze mich da rein und ich habe nur einen ersten Moment nach dem anderen und das war es natürlich.
Das war es eben nicht, genau.
Wenn du dich damit schon mal auseinandergesetzt hast, bist du so, gehst du rein, lächelst ein paar Mal, lachst zweimal und gehst nach Hause und es war okay. Aber es war nicht halt nicht der
genug,
große.
Ne? Nee,
ja, genau.
Das hat mir gefehlt.
Ja, aber das Schöne an dem Film ist natürlich, dass Frau Gerwig jetzt einfach 10 Jahre lang machen kann, was sie will.
Ja.
Das ist ja schon mal schön, darauf freuen wir uns alle.
Ja.
Weil schlaue Frau, gute Filmemacherin, das ist schön.
Ja.
So. Und wir freuen uns alle schon darauf, Ryan Gosling bei den Oscars singen zu hören.
Is she gonna?
Oh Gott, hoffentlich. I think so. Ja.
I'm just a Ken. Oh mein Gott, und dieser Song. Der Billie Eilish-Song. Also.
Ja, feine Sache.
What Was I Made For? Der Song hat mir wirklich 2-3 Wochen die Schuhe ausgezogen. Ich saß hier zu Hause und habe, ich glaube, Regale lackiert und habe ihn dabei gehört die ganze Zeit und habe ihn innerlich performt 100 Mal.
Du bist auch so eine Person, die Songs dann 100 Mal hintereinander hören
naja,
kann.
Naja, das
oder?
Ist aber auch die Drag Queen in mir, die dann jeden Atem lernen will, damit ich den Lip sinken kann.
Das habe ich gerade bei DJ Play
DJ
Christmas Messi. Song.
DJ Play Song.
Ricardo war ja da und war eingeladen, um sie zu treffen in Paris.
Worüber redet ihr?
Cher.
Ich frage
doch hatte
nur.
Ja ein
für die Leute
also quasi für die Plattenfirma eigentlich nur so ein Showcase vorbereitet, wo sie halt irgendwie das Album nur kurz vorstellt in ihrem Hotelzimmer so. Wer war es nicht? Und weil Ricardo ja, also weil die Welt weiß, dass er ein Riesenfan ist und er ja auch schon mal an Halloween als Cher gegangen ist und sie hat das Foto retweetet und so. Also ne, sie fand das gut und sie weiß um ihn. Wurde er da eingeladen auch von der Plattenfirma und durfte da hinreisen. Und dann, ne, also der war natürlich super vorbereitet, wie er halt so ist, sah super aus, irgendwie Management dabei, alle da. Und das war halt wirklich in ihrem Hotelzimmer so. Und der war natürlich Deutscher, überpünktlich. Und dann saßen sie halt da rum, das war noch leer. Und dann läuft sie da halt so durch, ohne Security, ohne alles, super unprätentiös in Jeans. Und so, hey, I'm not ready yet, I'm gonna throw something on, I'll see you in a minute. Und dann ist sie halt so weg und er ist so, oh mein Gott, war das jetzt schon? Kommt sie nochmal? Was? Oh ja, ich bin nass. Und dann kam sie halt dann irgendwie später dann raus und hat dann da auch gesagt, ja, hey guys, this is my CD. Und so, tschüss. Also ihre Assistentin hat vorher schon gesagt, wir können nicht garantieren. Sie hat ihn angerufen, die Assistentin hat gesagt, wir können nicht garantieren, wie sie in Laune ist, ne? It's just Cher's world and we're just living in it, hat sie gesagt.
Ja,
wenn die keinen Bock hat, dann ist das sehr kurz alles oder findet vielleicht gar nicht statt, we don't know. Aber sie hatte offensichtlich Bock und hat dann auch Fotos gemacht und hat sich so nett mit ihm unterhalten.
Ach, schön.
Und das war ganz toll.
Das muss für ihn ja toll sein.
Ja, ja. Wir sind alle in so einer WhatsApp-Gruppe.
Wow.
Und ich saß ja abends auf der Couch, ich wusste gar nicht, dass er da ist und dann schickte er nur die Fotos und ich war so, oh mein Gott, du hast Gott getroffen.
Ja. Mein Problem ist, ich kann nicht mehr an Cher denken, ohne die ganze Zeit Trixie im Ohr zu haben.
Ah, well.
Also das übe ich auf jeden Fall gerade ein. Nicht, dass ich gebucht werden sollte vor Weihnachten, aber trotzdem übe ich es ein.
Du musst das machen wie Juwelia. Du nimmst dir jetzt einfach, setzt dir so eine Zauber-, so eine Weihnachtsmannmütze auf, nimmst diesen Ghetto-Blaster und gehst einfach
in die Restaurants
ins Paolo Pinkel, stellst dich dahin und sagst,
ich mache einfach Überfall-Travestie.
Ja. Wir machen dann die nächste Folge live aus dem Knast, nachdem Tatjana wegen Hausfriedensbruch einfach festgenommen worden ist.
jeden Tag.
Gute Idee. Doch, doch, das behalte ich mal im Hinterkopf.
Ich finde auch, das passt.
Ja, das passt auch. Ja,
das passt
ja,
einfach.
Ja.
Du musst nur den, du musst so einen mit Glitzerstein beklebten Ghetto-Blaster haben. Also, das muss dann schon passen.
Ich bin schon, ich habe alles dafür. Alles.
Maximal vorbereitet immer.
Vor allem bist du die einzige Person, die ich kenne, die auch die Chuzpe hat, das dann durchzuziehen.
Ja, she would do that.
I would.
Aber ich meine, ich muss immer an New York denken, ne? Wenn du da U-Bahn fährst und was die da alles performen zwischen zwei U-Bahn-Stationen, die sich da hin und her hangeln und wogen und Spider-Man-Kostüme tragen und auf diesen
Kanzler. Das Video von mir kennst du?
Nee.
Achso, wo ich das mache.
Achso, hast du das auch gemacht? Okay, nee, ja. Aber ich meine, ne, wenn du da U-Bahn fährst, ist es ja, da gibt es ja, ja immer welche Jungs, die irgendwelche Tanztricks machen oder halt an diesen Stangen sich so hin und her hangeln.
Ja, ja.
Und ich denke, ne, das ist ja auch irgendwie.
Tatjana damit, war doch die Inspiration.
Das ist so viel geiler, als sich hier hinzustellen und irgendwie so meine Balalaika.
Ja.
Tatjana war doch die Inspiration für Spider-Man Turn of the Dark.
Nein, aber die Amis haben
halt. Was hast du denn gemacht?
Ich war, wir sind an. In Drag U-Bahn gefahren und ich habe ein bisschen die Nummer, die ich im Barracuda dann vor einem enthusiastischen Publikum war, da geboten habe, die habe ich schon in der U-Bahn ein bisschen vorgeübt und das haben wir gefilmt und das gibt es irgendwo auf meinem gesperrten Facebook-Profil auf Facebook. So.
Das ist übrigens, Proben direkt auf der Fahrt zum Gig sind übrigens die ersten Proben, ist das übrigens das,
was besser du, das als ist gar aber nicht. Der Berliner Weg ohne Proben ganz nach oben, ja, das und ist so.
Besser als gar nicht Proben.
So, weißt du, kannst genau. Du mal und ich kam mir ganz toll vor in dieser U-Bahn. Ja. Und die Leute, plötzlich waren wir allein im Abteil, mehr muss ich nicht sagen. Aber es ist auch schon ein paar Jährchen hier.
Mutti, was macht der Mann da?
Ja.
Komm, wir gehen einfach weiter. Wir haben nichts gesehen, mach keinen Augenkontakt.
So, jetzt die Highlights.
Ja.
Jetzt unsere super Highlights. Immer noch bewegtes Bild oder mal zur Abwechslung gedruckte
Seite? Wir machen
Seite?
Einfach damit weiter, was du gerne, womit du gerne weitermachen möchtest.
Überrasch uns.
Also, wie soll ich das anfangen? Ich hasse Fußball. Jeder, der mich kennt, weiß, ich hasse Fußball.
Aber keine Fußballer.
Ich hasse auch Fußballer. Ich hasse Fußballer. Ich hasse Fußballerfrauen. Ich hasse Fußball. Ich finde es nichts lächerlicher als 11 Männer, die einem Ball hinterherrennen.
22.
Ich denke, ja, mein Gott.
Noch schlimmer.
Egal. Ich finde, das Einzige, was ich nachvollziehen kann, ist, dass es die modernen Gladiatorenkämpfer sind, die dafür sorgen, dass es keine Kriege zwischen den Nationen gibt, so in Europa, weil die
funktioniert ja in Europa gerade super.
Ja, die das stellvertretend eben ausfighten da. Das kann ich alles nachvollziehen, aber es interessiert mich überhaupt nicht und es hat mich auch noch nie interessiert. Und jetzt habe ich irgendwie auch mehr oder weniger aus Versehen die Doku über die Supermodels gesehen, über diese Cindy
die
Crawford
ja toll gewesen
und so,
sein.
Ja.
Die ist auch toll.
Die fand ich auch gut, die war interessant, Linda Evangelista, ganz toll. Mhm. Und da wirst du, danach kriegst du denn so einen Tipp, so eine Empfehlung. Und das war dann Beckham, David Beckham. David Beckham kenne ich nur als Mann von der Spice Girl Tussi.
Victoria.
So. Und als irgendwie so einer mit vielen Frisuren. Und dann bin ich aber irgendwie hängen geblieben. Was soll ich sagen, Leute? Vier Folgen, insgesamt 5 Stunden. Ein absoluter Imagefilm, er den selber produziert. Also es ist dafür da, dass er in einem guten Licht steht. Aber ich bin der größte Fan. Ich bin der größte Fan. Inzwischen fällt
von
mir ein, von
Victoria?
David Beckham. Inzwischen von Fußball. Von dem Universum, was das alles beinhaltet.
Ich bin
der größte Fan. Inzwischen weiß ich, dass ich habe ja eine sehr sparsame Frisur seit 2002, also im Prinzip auf 1 Millimeter gekürzt.
Kurzhaar, die
Extremversion. So, habe ich auch von ihm. Und davor hatte ich nämlich einen Irokesenschnitt, hatte ich auch von ihm. Ich habe scheinbar
du
meine
hattest
Frisur.
Du hattest einen
Iro? Ja. Mit Desiree Nick auf Sylt, als wir Angelika Milz da am Strand trafen, die uns sagte, dass sie bald an Krebs sterben wird, im Jahre 2001. Die lebt leider immer noch und macht schlechte Serien mit Habe Kerkeling auf RTL Plus.
Ich habe heute davon gehört.
Es muss so schlimm sein, dieses
die Rückkehr in den Club hätten sie sich besser erspart.
Ja, sie sich wohl. Judy wird dann gar Piranhas nicht mehr laufen, die spielt nur noch im Bett. Naja, also auf jeden Fall, diese ganzen Haare hat die Scheibe von David Beckham
Judy
unbewusst.
Judy spielt nur noch im Bett.
Unbewusst habe ich also die ganze Haarmode von David Beckham parallel mitgemacht. Das wusste ich gar nicht mehr. Aber es
was
geht
seinen
also,
kulturellen Einfluss also, beweist.
Es geht
from
da, ja, genau.
A pile of stuff.
Also, lange Einleitung. Es geht um einen einfachen jung, ein Proll, ein junger kleiner Proll, der von seinem Prollvater im Prinzip, der nicht Fußballprofi geworden ist, ab einem Alter ab 3, sag ich mal, mit Bällen gequält wird und daran Spaß findet. Eben im Gegensatz zu mir fand er das toll, einen Ball zu schießen.
Du hast vom Spielen mit Bällen auch Spaß, das sind nur nicht die gleichen Bälle.
Ja, aber du. Und das führt dazu, dass dieser Junge in England, bis er 17 ist, also im Prinzip nur in allen Jugendmannschaften, Schulmannschaften und so weiter, der hat irgendwie ein Talent, der kann diesen Ball in das Tor schießen und dann wird er entdeckt von Manchester United, irgend so ein Heini, der ihn da entdeckt und ab da ist er halt Profifußballer und der spielt dann alles, was man so erreichen kann, hat er erreicht, sag ich jetzt mal, und ist aber ein simpler Proll. Der ist einfach ein simpler Proll. Also das heißt, wenn der Stress mit der Mama hat, dann schießt er vorbei. Oder wenn er sich nicht genug irgendwie von den Fans aufgefangen fühlt, dann schießt er vorbei. Und dann passiert dem eine Karriere, die relativ groß war im Fußball. Mhm. Also der hat alles erreicht und der hat diese Posh Spice sich verliebt. Und witzigerweise hat die auch irgendwie, das ist keine kalkulierte, das ist schon eine Beziehung, die absolut haben schon was zusammen.
Ja, ja, ja.
Die sind durch Höhen und Tiefen gegangen, Kinder. Die haben 4 Kinder und die fangen sich gegenseitig auf und die haben sich in dem ganzen Wahnsinn dieser sehr jung, sehr prominent gewordenen, haben die sich festgehalten aneinander und haben sich irgendwie gegenseitig gestützt. Das ist schon ganz süß. Das findet man toll, wenn man das so mit sehen kann. Und diese Ausschnitte zeigen also den David von heute, wie er eben jetzt als Rentner mit Mitte 40 auf seinem Schloss da wohnt und seine 4 Kinder verliebt anguckt und seine Frau verliebt anguckt. Und diese Frau, die ein bisschen sogar Selbstironie hat, man sieht sie ja
nicht
sonst
nur ein
nie lachen.
Victoria hat so viel Selbstironie.
Witzig.
I'm gonna tell
du
you.
Schreist dich unter durch. Die hat wirklich witzige Sprüche und er, wie soll ich sagen, er quält sie so ein bisschen und sie quält so ein bisschen zurück, aber auf so einer witzigen Basis und du lass dich tot über die beiden.
Ja.
Und das ist süß gemacht und klar, es ist ein Imagefilm, aber scheiß drauf, man merkt, da ist eine Chemie zwischen denen. Und was mich eben mitgenommen hat am meisten ist, dass der so treu doof ist, der kann ja nichts außer Fußball. Der hat ja auch Schule abgebrochen und so, der weiß nichts, der kann nichts. Der hat sich tätowieren lassen, der hat die Haare gemacht, jede Woche neu und wurde immer Trendsetter und sah einfach gut aus, ne? War so ein Typ und so, war ein Hübscher und du, wenn die Frau irgendwie Stress hatte, dann hat er vorbeigeschossen. Wenn die Mama krank war, hat er vorbeigeschossen. Wenn die Fans ihn ausgebuht haben, hat er. Und das ist so süß, dass das wirklich so funktioniert, dass der über seine Psyche bei all diesem Supertalent ist der so ein kleiner Junge innerlich noch, dass der davon abhängig ist, dass er geliebt wird. Das ist so süß.
Ich finde es halt auch sehr sympathisch, dass er halt überhaupt nicht so der typisch maskuline Macho-Kerl ist, dieser toxisch maskuline Macho-Kerl, den man im Fußball so erwartet, gerade auf dem Level, sondern dass er halt wirklich, ne, also seine Beziehung ist für ihn alles. Er hat für Victoria absolut. Auch, als sie verliebt waren, er ist immer stundenlang gefahren, um sie 10 Minuten zu sehen, weil ihr Schedule halt so krass war, weil sie mit Spice Girls auf Tour war.
Ja.
Das war ihm alles egal, auch wenn die Jungs gesagt haben, du musst dich auf den Fußball Nein, Victoria war an erster Stelle. Dann haben sie ihn ausgelacht, weil sie zu dominant ist. War ihm alles scheißegal.
Ja. Ja.
Der will, dass die happy ist.
Ja.
Es gibt, deswegen habe ich das gesagt, die ist saulustig. Es gab der Schnitt, als er von, ich glaube, Inter Mailand gefeuert worden ist und dann diesen Job in L.A. angenommen hat bei diesem vermaledeiten Fußballverein.
Ja, bei irgendeinem Galaxy-Dreck.
Unfassbar viel Geld. Ja. 90 Millionen, was weiß ich, was er bekommen hat. Insane. Da haben sie eine Doku-Soap gedreht mit Victoria, Coming to America hieß die.
Ja.
Sollte eigentlich ein 5-Teiler werden, sie haben es nur auf 45 Minuten gekürzt. Lass ich mal so stehen. Und die ist aber mega.
Ja, die gibt es noch,
kann man auf YouTube gucken, ich packe sie in die Shownotes. Wo sie halt nach L.A. fliegt mit den Kindern und da halt mit und ihrem Hairstylisten und ihrer Make-up-Uschi und halt ein Haus finden will und das einrichten will und Schulen für die Kinder finden will und so. Und die Kamera folgt ihr halt die ganze Zeit und die Presse ist halt, also die rasten insane, alle aus.
Ja.
Und da ist sie halt so selbstironisch und so fucking funny. Da habe ich mich damals in die verliebt, weil die halt wirklich so cool ist und so lustige Sachen auch sagt und sich selbst so reflektiert, metaebenenmäßig oft sieht und halt mit der Figur irgendwie Spaß hat.
Und sie versucht auch so zu lügen und kommt nicht durch. Denn in diesem, jetzt sitzt
das
sie
da. Das ist meine Lieblingsstelle.
Das ist wirklich eine süße Stelle. Sie sitzt da und will nun, weil er nun wirklich Working Class ist, will sie sagen, ja, ich bin ja auch Working Class. Und er ist gar nicht im Bild. Sie wird gedreht. Sie sitzt hingegossen. Dann. Und er horcht aber an der Tür.
Ja.
Und plötzlich macht er die Türenspalte auf und sagt, was hast du gerade gesagt?
Don't lie.
Und dann sagt sie so, und dann irgendwann kommt raus, dass sie immer im Rolls-Royce zur Schule gefahren wurde. Und dann, wie sie so guckt, so erwischt. Weißt du, so richtig erwischt. Das ist schon süß. Und das Zweite ist, er ist ein Nerd halt. Er ist stolz auf seine Söhne und auf seine Tochter. Der eine Sohn ist sogar fuckable, der ist richtig süß, der zweite.
Die Welt freut sich, Tatjana findet einen jungen Menschen fuckable.
Herr Beckham wird es gerne hören.
Er macht nichts eigentlich als morgens Frühstück und er macht sauber und er putzt seinen Grill und er hängt die
Hosen. Sortiert seinen Kleiderschrank.
Ja, so, also er ist wirklich so ein simpel Typ. Nein, er ist ein simpel Typ, aber stell dir mal vor, du findest die wahre Liebe zu so einem simpel Typ, da würde ich in die Wüste für ziehen. Für so einen. Glaubst du nicht?
Könntest du wahrscheinlich.
Würde ich tun.
Ja.
Würde ich tun.
So, falls ihr einen,
falls
ihr ein Scheich sind und ein Schloss in der Wüste haben und Interesse an Tatjana, lassen
Sie uns das wissen. Muss kein Scheich sein.
Muss ja nicht auch gleich so problematisch sein. Einfach ein Multimillionär mit dickem Schwanz, sehr schön aussehend.
Das ist schon die bessere Definition.
Genau. Und bereit, dich auf Händen zu tragen.
Ja.
Ja.
Mehr ist nicht zu viel verlangt vom Leben.
Nee.
Nein, finde ich auch.
Die Lulu.
So.
Delusions.
Das ist mein Tipp. Guckt euch das an, wenn ihr vom Fußballhasser zum FußballliebhaberInnen werden wollt.
Das ist schön, wie flüssig du mittlerweile genderst. Ja. Ich freue mich immer.
Ich finde, also mir ist gerade, Tatjana hat ja eigentlich auch einen neuen Dragnamen, D.Lusions.
Ja gut, den habe ich ja schon lange.
Gibt's auf Netflix, Beckhams kann ich auch sehr empfehlen, habe ich sehr gerne geschaut.
Ja.
Ja, ich sag mal, ich sag wieder, kann man schön beim Essen gucken.
Ja, ja.
Ja, doch, aber mir hat's gefallen.
Ja.
Ich mag diese Dokus, auch wenn sie eben, wie gesagt, Imagefilm sind. Ich finde auch die O-Töne von seinem Kollegen witzig. Der hat da so einen Fußballer-Kollegen, der ist auch Mitproduzent, mein Gott, aber trotzdem, der haut so ein bisschen so, der zertrümmert noch so ein bisschen die letzten Illusionen, aber auf so eine süße Art. Man merkt, die sind gut befreundet gewesen und das ist schon viel.
Ja.
Ja.
Mochte ich auch.
Ja.
Soll ich, willst du?
Bitteschön.
Wir können ja erstmal eine kleine.
Ich gebe das Mikrofon frei.
Wir können ja erstmal eine kleine Kontroverse verursachen.
Ach, bitte nicht.
Nee, nur zwischen uns dreien, nichts Wichtiges.
Bitte.
So.
Also, welche intellektuelle Kontroverse möchtest du jetzt?
Keine intellektuelle Kontroverse, das genaue Gegenteil. Ich habe vor zwei Wochen, länger ist es noch nicht her, weil es.
Sloterdijk,
Die Serie gibt es noch gar nicht länger.
Ach so.
Mir war nach, weil ich im Moment zu viel arbeite, freiwilliger Basis und gut bezahlt, aber zu viel.
Natürlich.
Und ich brauchte irgendwas, bei dem ich mich nicht wahnsinnig konzentrieren konnte, das ein bisschen bunt war.
The Good Wife.
So. The Good Fight ist ja leider zu Ende, darüber müssen wir nicht sprechen. The Good Wife habe ich schon dreimal gesehen, das muss ich jetzt nicht nochmal gucken. Okay.
Damages ist jetzt auf Disney Plus.
Damages ist auf Disney, please watch
Travelers.
Bin ein großer Freund.
Tut mir leid.
Komm mal zum Punkt.
Eines Fernsehens, wenn ihr mich irgendwas sagen lasst, komme ich auch zum Punkt. Von Mike Flanagan, einem wunderbaren Drehbuchautor, Produzenten und vor allem Regisseur, der so feine Sachen gemacht hat wie, wie heißt es nicht?
Du wolltest zum Punkt kommen.
Nicht Last Midnight, sondern
Last Christmas?
Nein,
Midnight Cowboy?
Die Vampir-Serie.
Midnight Mass.
Midnight Mass, dankeschön. Und Herr Flanagan hat sich in Midnight Mass unter der Kapuze eines Vampir-Grusel-Schockers die Auseinandersetzung mit Religion zum Thema gemacht und macht das Gleiche jetzt mit was anderem, nämlich mit Kapitalismus.
Ach stimmt, wie ist das denn? Ach so, hier, House of Usher, ne?
Genau, The Fall of the House of Usher. Das Grundkonzept der Serie ist ganz einfach erklärt, das wird man am Titel auch schon merken. Es gibt, die Serie erzählt mehrere in einer stringenten Form, mehrere Kurzgeschichten oder zumindest an diese Kurzgeschichten angelehnte Geschichten von Edgar Allan Poe. Es ist eine Familiengeschichte über zwei Geschwister, die Ushers, die wahnsinnig reich sind und Milliardäre und eine Pharmafirma besitzen, die ein Opiatprodukt verschreibt, was dazu geführt hat, dass tausende von Menschen an diesem Opiatprodukt, weil man davon süchtig geworden sind, eingegangen sind. Diese Familie hat 6 Kinder, weil der
3x6 der Teufel.
Weil der Bruder, der inzwischen so annähernd 70 ist, gerne rumvögelt und deswegen 6 verschiedene Kinder von 5 verschiedenen Frauen hat.
Der diverse Cast.
Genau, die haben alle möglichen Hautfarben und Herkünfte. Das ist auch sehr schön. Es gibt eine in allen Staffeln. Das Prinzip der Serie ist relativ einfach erklärt. Es stirbt in jeder Folge ein Kind. Und zum Schluss sterben die beiden Hauptfiguren, nämlich diese beiden Geschwister.
Spoiler.
Das ist egal, das ist relativ bekannt, das kann man, diese Kurzgeschichte ist jetzt 200 Jahre alt oder so, ich glaube, das ist jetzt kein direkter Spoiler mehr.
Haben alle gelesen hier bei uns.
Haben wir bücherlesende Fans?
Bestimmt. Of course we do. Let's hope so in dieser Folge.
We love all of you.
Und es gibt eine durch alle Staffeln durchgehende Figur, die heißt Werner und wird also V-I-R-N-A und nicht Werner wie Werner und wird auch.
Danke für diese Erklärung, Paul.
Und wird auch nicht älter. Das liegt daran, dass Werner ein Anagramm für Raven ist. Raven ist bei Poe immer ein Sinnbild für den Teufel. Diese Figur. Ist auch genau das. Sie ist außerdem noch charmant, witzig, brillant.
Ein bisschen gespritzt.
Aber sieht hinreißend aus dafür, dass sie auf die 60 zugeht, die Schauspielerin. Und das Ganze ist fantastisch besetzt, wie ich finde. Mary McDonald ist dabei, Carla Gugino ist dabei. Und ist ein eine bunte große Schlachteplatte mit in jeder Folge mindestens 2 bis 3, 3 bis 4 Minuten langen, unfassbar guten Monologen darüber, was mit dem Kapitalismus alles nicht stimmt und warum. Also es gibt einen über Zitronen, den ich mir gerne auf ein Kissen sticken würde, weil der einfach zusammenfasst, wie Kapitalismus derzeit funktioniert und warum das scheiße ist. Es ist nebenher unglaublich gory, unglaublich brutal, unglaublich gruselig und es gibt in jeder Folge einen wirklich originellen Tod. Ich habe das wahnsinnig gerne geguckt. Ich habe mich dabei wahnsinnig gut amüsiert. Und es ist nicht so gut wie Midnight Mass, aber fast.
Und läuft auf?
Und läuft auf Netflix.
Okay. Also ich würde.
Es ist auch nebenbei, es ist wahnsinnig queer, weil alles, es vögelt sich alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, tut quer durch den Gemüsegarten.
Würde dringend sagen, dass Midnight Mass deutlich besser ist als das. Aber ja, ich habe es auch ganz gern geschaut. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Zwischendrin ein bisschen gelacht und ein bisschen geschmunzelt. Ja, die Kapitalismusgeschichten waren alle gut. Aber
ich habe aufgegeben. Für mich ist das nichts.
Nee, für dich ist es wirklich nichts. Das wundert mich auch nicht. Es ist nicht deins.
Nicht meins.
Das ist auch okay.
Ich brauche, wenn bei Gewalt brauche ich Humor, wie bei The Boys oder
Gen V.
Ja.
Ich habe, wollen wir gerade dabei sind, erinnert ihr euch, dass wir über Horrorfilme geredet haben und die ganze Welt ja sich einig war, dass Hereditary der beste Horrorfilm der letzten 10 Jahre sei und ich gesagt habe, ich bin zweimal eingeschlafen.
Ich finde es immer schön, wenn du mich die Welt nennst.
I didn't, aber hi, die Lulu. Und den habe ich jetzt in meiner Eremitenphase hier tatsächlich dann doch nochmal geschaut. Und ja, ich muss mich jetzt anschließen, der ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und wer Horror mag und mal einen Horrorfilm sehen möchte, der nicht aufgebaut ist auf einem Haus, das böse ist, auf einem Kind, das böse ist oder einer Puppe, die böse ist, wie ja plötzlich jetzt alle Horrorfilme seit irgendwie 6, 7 Jahren gefühlt, dem kann ich den
oder sehr
ans Herz legen. Der ist wirklich toll. Ja, da war ich ja bei der das war ja schlimm.
Das war schlimm, oder?
Ja, nee. Also ja, Hereditary kann ich groß empfehlen. So.
Ich war ja noch gar nicht fertig.
Schatzi, du bist noch nie fertig.
Oh no.
Also wenn wir noch bei Bewegtbildern sind, kann ich noch schnell einen hinterher schieben.
Ach so.
Weil Beckham war ja
Ich dachte, wir wechseln uns mal ab.
Ja, ja, ich dachte, dein Horrorfilm war jetzt dein
Film. Nee, ich dachte nur, die wollte das ja auch nur so einschieben. Das war ja gar nicht dein Film.
Ach so, das war noch
gar nicht der Film. Doch, das ist meine Serie.
Ach so, ich dachte, du wolltest das nur mal einschieben, weil du hast gesagt, ich will nur kurz für Kontroverse sorgen.
Nee, dann erzähl mal kurz deine Kontroverse.
Ach so, ist keine Kontroverse. Ich würde nur jetzt auch einen Film machen.
Ja, mach mal.
Kein Film, sondern tatsächlich ein Buch oder ein Musical.
Die Folge wird lang.
Ja.
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 Toll.
Ich fange mit dem Musical an. Also, ich kam zurück vom Dreh von Drag Race und war dann hier so am Rumsitzen und habe überlegt, was ich so mache. Und dann war ja, mein ganzes Umfeld war ja im Beyoncé-Fieber und ich dachte irgendwie, ich habe die alle so oft gesehen und ich finde das Ticket, die Preise finde ich so absurd, ich mache das nicht. Und dann kam aber das Datum immer näher und dann saß irgendwann die Wildemann hier auf der Couch und sagte, übrigens, also wir fahren jetzt dann, ich habe gerade Ticket gekauft, wir fahren dann nach Hamburg. Und dann dachte ich, ach, weißt du.
Wenn es schon mal da
Wenn
ist.
Wenn sie schon mal da ist.
Ja. Und habe dann zwei Tickets gekauft, eins für mich, eins für Tim Kruger. Und dann sind wir dahin, Golden Circle irgendwie, also vorne links, recht nah an der Bühne. Das war, ich mag das ja immer bei Konzerten, wenn ich Platz hinter mir habe, keine Leute sich beschweren, dass ich zu groß bin und so. Und dann sind wir dahin und erstmal hat die mit ihrer Tour, das ist ja so absurd, sich das vorzustellen, die ganze Stadt lahmgelegt. In Hamburg, in ganz Hamburg gab es kein einziges freies Taxi, kein einziges freies Uber, nothing. Wir haben gedacht, wir machen es klug, wir lassen uns schön Zeit und dann so ein Stündchen vorher holen wir uns ein Uber und fahren da raus zum Stadion da, Waldstadion oder wo das war. Ja, nüschte, gab's nüscht. Wir haben dann relativ angesoffen, irgendwie, ich glaube eine Dreiviertelstunde auf der Straße sind wir Autos hinterher gerannt und haben versucht, ein Taxi zu kriegen, hast nichts bekommen, mussten dann leider eingestehen, dass wir gescheitert sind, sind dann zum Bahnhof, sind dann da in einem völlig überfüllten Zug da rausgetingelt, der ganze Zug das voll mit Hunden und Frauen, war toll. Und kamen dann da an, sind da hingelatscht, sind dann da auf unsere Plätze und dann legte sie los. Leider war es noch sehr hell, ne, war 19 Uhr oder so, weil im Sommer bei uns ist ja nichts. Natürlich noch alles super hell. So eine Show sieht natürlich geiler aus im Dunkeln. Aber ja, die Show war mega. Und weil wir das dann eh schon geplant hatten und Tim und ich sowieso geplant hatten, nach London zu fliegen, zwei Tage später für A Strange Loop, das war klar. Haben wir dann gerade noch Elsa dazwischen geschoben, haben noch einen Tag Frozen quasi in Hamburg angeschaut. Das war jetzt nicht so.
Allein die Idee.
Naja, wir waren halt da. Die Wildemann war da.
Ja.
Wildemann liebt Frozen, haben wir gesagt, geh mal hin. Viel Swarovski-Stein.
Ja.
Clyde Reveal, bla.
So.
Das war dann so.
Hm? Ja.
Und dann sind wir aber dann nächsten Tag, Tim und ich, nach London, wie geplant, um Strange Loop anzuschauen. Und wer Strange Loop, wer davon noch nie gehört hat, dem möchte ich das kurz erklären. Also, ist ja offiziell ein Musical, ne? Also, läuft unter dem Titel Musical. Ich würde mittlerweile eher sagen, es ist eher so Musical Theater vom Gefühl her, weil so die Normalbausteine, die man bei so einem Musical so hat, die hat es halt irgendwie nicht eigentlich, wenn wir ehrlich sind. War aber, also es ist von einem schwarzen, schwulen Mann geschrieben, von einem dicken, schwarzen, schwulen Mann geschrieben. Michael R. Jackson nennt er sich. Und der hat über 10 Jahre an dem Ding gearbeitet und es hatte dann 2019 in New York Off-Broadway oder Off-Off-Broadway Premiere.
Off-Broadway.
Und war auch eigentlich sofort ein Kritikerfolg. Also alle waren begeistert von diesem Stück. Es handelt von einem, also es ist eine Selbstreflexion, sagt er, zu einer Zeit in seinem Leben. Er ist natürlich mittlerweile weit davon entfernt, aber als er damals versucht hat, das Stück zu schreiben, hat er quasi dann metaebenenmäßig das Stück über seinen Prozess geschrieben, wie er da steht. Er nennt die Figur, die Hauptfigur, der schwule, dicke, schwarze Mann, den nennt er Usher, auch weil er eben ein Usher ist, also aus dem amerikanischen übersetzt, englischen übersetzt, ein Platzanweiser bei König der Löwen. Und das Musical handelt quasi von dieser Figur, die versucht, ein Musical zu schreiben über einen schwulen, schwarzen, dicken Mann, der Usher ist. So. Und wir sind dann 90 Minuten quasi sind wir zu Gast in seinem Kopf. So, das ist, es hat nicht wirklich einen Anfang, es hat nicht wirklich ein Ende, es ist nicht.
Deswegen das Wort Loop im Titel.
Genau, es dreht Loop. Du hast nicht wirklich das Gefühl, du steigst irgendwo ein, es gibt eine Heldenreise, Dinge werden gelöst und am Ende gibt es irgendwie eine Auflösung und man geht da befriedigt raus. Ist nicht so, sondern das ist halt einfach nur, du bist da halt so drin, bist in seinem Kopf. Und er ist, also er singt von seiner Situation, wie er als schwuler schwarzer Mann, der dick ist und einen kleinen Pimmel hat, das kommt auch noch dazu, in der schwulen Welt wahrgenommen wird, wie er von seinen sehr christlichen, sehr amerikanisch-christlichen seinem Elternhaus irgendwie wahrgenommen wird, seine Mutter, die ihm immer sagt, du kommst in die Hölle, der Vater sagt, verdien doch wenigstens ein bisschen Geld und so und hol dir kein HIV und so die ganzen Nummern, wie er auf Dates, was für Erfahrungen er auf Dates macht, wenn er fetischisiert wird von weißen Menschen, wie so Race Play plötzlich auch in so, bei so Online-Dates ein Faktor wird, ne? So ein weißer Typ, der ihn dann irgendwie degradiert als Sklave und er sich nicht so richtig sicher findet, er das hot oder nicht. All das findet irgendwie so statt und er hat hinter ihm auf der Bühne stehen fünf Menschen, fünf SchauspielerInnen, die einzelne Gedanken von ihm oder Charaktere, die er quasi in seinem Kopf hat, darstellen, die seinen inneren Monolog quasi immer kommentieren und ihm, also einer ist relativ klar seine Mutter, die ihm immer wieder einschreit, irgendwie, du bist nicht gut genug, du bist nicht dies genug, das andere ist irgendwie die Gay Community, die ihm immer wieder einredet, du bist zu fett, dein Schwanz ist zu klein, bla. Und das ist dann irgendwie gespickt auch mit ganz viel Real Housewives-Zitaten, lustigerweise, weil der das anscheinend zu der Zeit viel geschaut hat. Die Mutter will dann immer, dass er Tyler Perry-mäßige Sachen schreibt, weil die ja gefällig sind. Und er ist da aber total anti, weil er findet, Tyler Perry irgendwie verkauft seine Kultur, also betreibt Ausverkauf mit der schwarzen Kultur und stellt die Menschen irgendwie da als Karikaturen und für ein blödes Publikum, die das dann irgendwie beklatschen. Und das findet er blöd. Er will was anderes machen, aber er weiß halt eben nicht was. Und das ist eigentlich am Ende die Reise. Was ich bemerkenswert fand, war, dass das eben Off-Broadway, der hat gleich einen Pulitzer-Preis gewonnen für das Stück und war damit der erste, also es war nicht das erste Musical, das einen Pulitzer-Preis gewonnen hat, aber das erste, das einen gewonnen hat, ohne dass das Stück vorher am Broadway war und das erste von einer schwarzen Person überhaupt geschriebene.
Und von einer non-binären Person.
Er ist nicht non-binär.
Ich dachte.
Nö. Nö, er ist ein schwarzer, schwuler Mann.
Okay.
That. Und dann haben sie den Umzug tatsächlich geschafft an den Broadway. Ich glaube, lass mich gucken, 22. Ja. Ja, 22 sind sie rüber. Haben dann tatsächlich 11 Tony-Nominations bekommen, wow, gleich im ersten Jahr. 2 davon gewonnen für Best Musical und Best Book of a Musical. Wurden 23 sogar für einen Grammy nominiert für das Cast Recording. Und es gab ganz viele schwarze Prominente, die als Producer versucht haben, das Stück zu unterstützen. Also RuPaul war dabei, Jennifer Hudson war dabei. Lass mich hier mal gucken.
Whoopi Goldberg war dabei.
Nee, steht hier nicht. Billy Porter und dann Alan Cumming, gut, ist nicht schwarz, Mindy Kaling und andere. Und das ist halt auch wieder, ne, wir haben vorher über das gesprochen, was Corona beim Fernsehen gemacht hat und bei den Streamingdiensten und am Broadway ist es ja nicht anders gewesen. Ganz viele, zum Teil auch echt erfolgreiche Stücke haben, also Phantom of the Opera hat nach 35 Jahren jetzt zumachen müssen, ne? Und andere Stücke, die auch, obwohl sie ausgebucht waren, Gott bis zum Dank. Schluss.
Naja, aber das ist dramatisch.
Dramatisch. Dramatische Veränderungen, krasse Zäsuren und halt eben ganz viele Stücke, die auch eigentlich erfolgreich waren, mussten dicht machen. Und so auch das Stück. Ich meine, klar lässt sich das schwieriger vermarkten und die Zielgruppe ist am Broadway vielleicht ein bisschen schwerer zu erreichen, weil, ne, am Broadway natürlich ist die Masse, die da hingeht, keine schwarzen, schwulen, dicken Männer. So. Und vielleicht interessieren sich auch nicht so sehr für die Lebensrealitäten von denen.
Und vielleicht ist ein Ticketpreis Off-Broadway von $45 mit einem Ticketpreis Broadway ab $135 nicht zu vergleichen.
Sure. Und es gab auch Kritik aus den eigenen Reihen dafür, dass vieles von dem, was er so an Konsumkritik auch in das Stück eingebaut hatte, so ein bisschen den Biss verloren hat in dem Moment, wo es dann halt dann doch kommerziell am Broadway produziert worden ist und so. Aber trotzdem, es war echt eine abgefahrene Erfahrung, das zu schauen. Also einerseits, weil das so was Transzendentes hatte, dass mir klar wurde, ja, ich bin eine dicke Person, aber ich bin nicht schwarz. Und trotzdem habe ich ganz viele Überschneidungen mit dem, was er so denkt und wie er so fühlt. Andererseits ist mir auch wieder klar geworden, was mir natürlich vorher auch schon klar war, wie viele Unterschiede das dann doch sind. Also wie viel härter es zum Beispiel ist, als schwarzer Mann in Amerika aus einer christlichen Familie zu kommen und sich als schwul zu outen und schwul zu leben. It's a very different story. So, das fand ich alles ganz toll. Was auch geil war, war das Erlebnis, das zu gucken. Weil ich, also wir haben es am 23. Juni, glaube ich, geschaut. Das war relativ am Anfang. Ich glaube, das war die dritte oder vierte also Vorführung. Und da war, also unser ganzer Saal, das war im Barbican in London, war voll mit schwarzen Menschen, schwarzen, schwulen Menschen auch. Und ich habe mich so, ich beobachte mich ja ständig selber und bewerte mich selber bei allem, was ich so tue.
Sag bloß.
Hi. Und, und dass ich so gemerkt habe, dass ich ganz oft dann, wenn ich laut gelacht habe, ich bin ja bei solchen Sachen bin ich ja dann relativ laut, wenn ich laut gelacht habe, habe ich dann gedacht, oh Gott, vielleicht war das jetzt gar nicht für mich, vielleicht hätte ich jetzt nicht laut lachen sollen. Dann habe ich mich wieder hinterfragt und habe gedacht, habe ich jetzt extra laut gelacht, um zu signalisieren, so hey, I'm not a regular white person, I'm a cool white person, so hey, ich bin auf eurer Seite. Auch peinlich. Ja, aber ne, also der Gedankenprozess, der
einen... Es war nicht mehr normal plötzlich und selbstverständlich.
Nee, aber das fand ich auch toll, das ist ja auch ein Learning, so da zu sitzen und sich dabei zu beobachten, wie man dann sich auch so verspannt und sich anders reflektiert als sonst, fand ich toll. Und ich kann das Stück jedem ans Herz legen. Der Soundtrack ist auch wirklich toll. Es gibt gute Songs da drin. Und es ist einfach eine sehr spannende und bereichernde Erfahrung, das geschaut zu haben. In London spielen sie jetzt nicht mehr. Ich vermute, dass sie demnächst in irgendeiner anderen Stadt die Zelte aufschlagen und dafür eine Weile spielen. Ich glaube, so wird das jetzt weitergehen für das Stück. Wer die Chance hat, das zu sehen, please do it.
Guter Tipp.
Ja.
Habe ich wirklich noch nichts von gehört.
Gar nicht.
Völlig an mir vorbeigegangen.
Toll. Ja.
Oh, Theater.
So, Tatjana, möchtest du weitermachen?
Du, ich habe eigentlich noch nach dem doch ein bisschen zugegebenermaßen oberflächlichen Beckham-Genuss, habe ich noch eine Serie gefunden. Und wenn wir jetzt darauf gehen, was war unser Highlight in den letzten 3-4 Monaten, muss ich wirklich sagen, war es höchstwahrscheinlich die Serie Eine Frage der Chemie auf Englisch. Ich habe es vergessen.
Lessons in Chemistry.
Lessons in Chemistry. Läuft irgendwo, weiß ich auch nicht genau.
Auf Apple TV.
Auf Apple TV. Und die Hauptrolle spielt Brie Larson, die ich nicht kenne, aber alle mit irgendwelchen Superfilmen.
Brie Larson ist aus dem, also Brie Larson ist Captain Marvel, ja, aus so, dem Marvel-Universum, so. Aber war vorher auch in The Room zum Beispiel.
Okay. Aber ist sie nicht auch hier bei Lisa Kudrow? Nicht in The Room, sondern nur in The Room. Comeback.
Ist sie gar nicht dabei? Ich kannte sie nicht, auf jeden Fall so eine Blonde.
Sie ist auch die Tochter, die Barbie und ich kennen, aus United States of Terror.
Ja, das ist sie.
Und ihr Love Interest ist Louis Pullman
Pullman.
Pullman. Den Vater kenne ich noch aus Ruthless People. Genau, Bill Pullman.
Hier,
wie heißt das? Der Sohn ist ein bisschen heißer sogar noch.
David Lynch, wie heißt es denn? Magnolia Drive? Nee. Mulholland Drive.
Ja, der spielte also viele solche Rollen. Lange Rede, gute Schauspieler. Die Geschichte ist sympathisch, weil es ist eine Geschichte von einer Nerdfrau. Eine Nerdfrau, die sozial nirgends reinpasst.
Eine Chemikerin.
Ja, genau. Die interessiert sich für Chemie, was ja schon an sich problematisch ist. Und die liebt Zahlen und Formeln.
Man muss dazu sagen, das Ganze spielt in den 50er Jahren. Jetzt lass
sie doch erst ja, spielt in den 50er Jahren. Mann, und sie möchte gerne als Chemikerin ernst genommen werden, wird aber natürlich in der Zeit als Frau in so einem Chemielabor überhaupt nicht ernst genommen und kriegt auch gar nicht denselben Job wie die Männer. Die schanzen sich das zu in ihren Nachmittags-Zigarrenclubs und so weiter. Und sie wird höchstens als Assistentin so irgendwie. Aber sie hat natürlich ein Wahnsinnstalent. Und ein Superchemiker, ein Supernerd da in dieser Firma, der erkennt ihr Talent und sie raufen sich zusammen. Sie hassen sich natürlich am Anfang und dann lieben sie sich, bla bla.
Er versucht am Anfang, sie zu vergewaltigen.
Wow.
Die haben dann eine schöne Liebesgeschichte für eine gewisse reduzierte Anzahl von Folgen. Und man muss gar nicht den Inhalt erzählen. Diese beiden sehr speziellen Persönlichkeiten, denen zuzugucken, wie sie an der Welt verzweifeln und wie sie versuchen, ihren Weg zu gehen und wie sie das über einen Umweg, über ein Fernsehstudio und eine Kochshow schafft, ist so originell und so gut gespielt und die Ausstattung ist so wunderschön. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden die da reingesteckt haben, dass der Look so toll ist von dieser Serie und die Schauspieler sind gut und es die Art, wie die Geschichte erzählt wird, ist anspruchsvoll und es nimmt einen so mit.
Ich bin ganz bei dir. Ich habe schon in der Runde vor der Aufzeichnung gesagt, es ist das bestgeschriebene Fernsehen, was ich dieses Jahr gesehen habe.
Wirklich wahr.
Es ist der Wahnsinn, was die mit den Büchern machen. Die Schauspieler sind alle brillant.
Ja.
Auch die Arschlöcher sind brillant.
Ja, alle.
Und es ist eine tolle emanzipatorische Geschichte. Und es ist die erste Show, die ich kenne, wo es eine ganze Folge gibt, die aus der Sicht eines Hundes erzählt wird.
Und wie süß ist das? Also richtig schön. Es ist nerdig und es ist so abseits meiner Lebensrealität. Und da jetzt sozusagen einen ernst gemeinten, schönen Blick in solche Biografien zu kriegen, ist das, was mich bei diesem Gucken von Fernsehserien ja sowieso denn beglückt. Ne? Dass man da Glück hat, dass man sehen kann, wie so eine Biografie und so ein Leben aussieht. Mhm. Und das ist
Herr Pullman ist ein Schönste. Heißes Geschleuder.
Ein richtig heißes Geschleuder. Trotz seines briefmarkengroßen Mundes sieht er richtig gut aus. Ja. Nee, ist richtig süß. Also es ist von A bis Z gut. Das wollte ich noch erzählt haben zum Thema Fernsehen.
Schön.
Ja. Bitteschön, Paul.
Ja, dann mache ich jetzt damit dem weiter, womit wir jetzt alle weitermachen. Nämlich, wie gesagt, wir haben in dieser Folge was wir noch nie hatten, nämlich drei Bücher, die wir alle empfehlen werden. Ich weiß gar nicht, es ist Ende Oktober, da kann noch was dazwischen kommen oder Anfang November, da kann noch was dazwischen kommen, aber mein bisheriges Buch des Jahres, das ich jetzt ans Herz legen werde, heißt Young Mungo und ist eine queere Romeo und Julia Variante aus Schottland. Stammt von dem wunderbaren Douglas Stewart, der im letzten Jahr einen wahnsinnigen, oder ich glaube vor zwei Jahren, einen wahnsinnigen Welterfolg mit Sugar Babe hingelegt hat. Das war sein Debütroman, für den er gleich mal eine ganze Reihe von Literaturpreisen abgeräumt hat, unter anderem den Booker Prize. Auch das war schon eine queere Geschichte aus dem schottischen Arbeitermilieu.
Hattest du, glaube ich, auch besprochen.
Kann sein. Nee. Ich glaube nicht, nicht, dass wir darüber gesprochen haben. Sugar Babe lohnt sich auch sehr. Aber Young Mungo ist meiner Meinung nach das stringentere Buch. Nicht unbedingt das bessere, aber das stringentere Buch. Weil einem diese Geschichte, zumindest mir ging es so, extrem unter die Haut und unter die Fingernägel und unter alles andere, worunter einem Geschichten so gehen können, geht. Erzählt wird, wie der Titel schon sagt, die Geschichte von Mungo, der ist 15 und wohnt in Schottland in einer Arbeitersiedlung, würde man auf Deutsch sagen. Auf Amerikanisch würde man das Projects nennen. Der wohnt mit seiner Familie unter sehr räumlich und finanziell begrenzten Bedingungen und merkt, dass er schwul ist. Er sieht einen anderen Jungen, einen katholischen Jungen, er selber ist nicht Kathole, deswegen ist es Protestanten und Katholiken sind in Schottland und Irland und nochmal eine andere Kiste als bei uns, die Feindschaften sind da größer. Dieser Junge heißt James und den sieht er, weil er ihn dabei beobachtet, wie er versucht Hühner zu ziehen.
Ich dachte Tauben.
Oder Tauben. Vögel in jedem Fall. Die beiden vergucken sich so ein bisschen ineinander. Mungos Mutter heißt Maureen und ist das, was man eine schwere Alkoholikerin nennen würde. Also
Schlampe.
Mutti trinkt nicht nur einen, sondern trinkt jeden Tag so 8 bis 9 und geht dann vögeln. Papa ist von der Bildfläche verschwunden und irgendwie die Großeltern sind so ein bisschen da, aber auch nicht wirklich. Und die einzig andere Bezugsperson in Mungos Leben ist sein Bruder, der heißt Hamish. Und Hamish ist aber ein Exemplar von toxischer Männlichkeit, das man sich nicht besser ausdenken könnte. Also der ist wirklich alles, was an diesen Verhältnissen und diesen Umständen giftig und böse sein konnte, konzentriert sich in dieser Figur. Nicht, weil die Figur böse ist, sondern einfach, weil die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Mungo und James lernen sich kennen, treffen sich, verlieben sich, dann kommt es zum Äußersten. Dabei werden sie leider von Hamish erwischt. Für den ist ein schwuler Bruder ungefähr der größte Albtraum, den man sich so vorstellen kann. Deswegen macht er das, was so nette Geschwister immer machen. Er geht zur Mama und erzählt ihr das. Und Maureen ist eine böse Otze und für die ist ein schwules Kind ein großer Albtraum. Deswegen engagiert sie zwei Männer, die ihrem Sohn beibringen sollen, was ein richtiger Mann ist.
Und die sie nicht kennt.
Die sie nicht wirklich kennt, sondern die sie einfach nur irgendwo aufgabelt. Und
bei den anonymen Alkoholiker-Treffen.
Ich
sag's nur,
so,
weil...
Du hast recht. Von denen sie aber sonst nicht besonders viel weiß. Diese Figuren heißen St. Christopher und Gallowgate. Und die packen diesen 15-Jährigen ein und nehmen ihn mit auf einen Camping-Angeltrip und wollen diesem Kind mehr oder weniger, da zeigen, was es bedeutet, ein richtiger Mann zu sein und das Leben in den Wäldern und überhaupt. Was Maureen nicht weiß, ist, dass diese beiden Männer im Gefängnis gesessen haben und zwar, weil sie Kinderschänder sind. Mhm. Was dazu führt, dass Mungo sich unwohl fühlt, weil er merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Dann kommt es zu einer, um es mal freundlich auszudrücken, grobschlächtigen Vergewaltigung dieses Kindes durch diese Männer. Ich will den ganzen Plot jetzt nicht herbeten, aber zum Schluss sind diese beiden Männer tot. Mungo steht im Verdacht, diese beiden Männer getötet zu haben. Hamish macht zum ersten Mal in seinem Leben etwas, was mit Selbstaufgabe zu tun hat und seinen Bruder unterstützt. Maureen bleibt eine böse alkoholische Schlampe und die Schlussszene des Buches für die Leute, die
nicht verraten.
Die verrate ich nicht, aber es könnte sein, dass Mungo und James zusammen glücklich werden. Könnte sein, man weiß es nicht. Also wir wissen es in diesem Moment nicht. Stuart ist ein sprachlicher Meister und ein großer Schreiber und beschreibt alle diese Figuren, auch noch die abgefucktesten, mit einem großen Verständnis unfassbarer Zärtlichkeit und einer Sprachmacht, die einem wirklich stellenweise die Schuhe auszieht und die einen sehr betroffen, berührt, amüsiert, weil natürlich ist das Buch nicht nur dunkel und grob, sondern stellenweise auch wirklich schreiend komisch. Und es ist ein unfassbares, sehr großes Lesererlebnis. Es ist nicht zu dick. Die deutsche Übersetzung hat ein bisschen mehr als 380 Seiten. Das kann man gut machen. Die deutsche Übersetzung ist auch hervorragend. Kompliment an die Übersetzerin an dieser Stelle. Ich hätte das nicht gekonnt, weil das Buch, und Tatjana hat sich das Original gekauft, was ganz wunderbar ist, wenn man das im Original lesen kann, sollte man das tun. Es ist allerdings eine Leistung, weil das Buch in Schottisch geschrieben ist, in einem Glasgower Dialekt.
Ja, man muss sich reinlesen.
Stuart ist auch für dieses Buch inzwischen mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem ist es das beste schottische Buch des letzten Jahres gewesen. Es ist im Februar auf Deutsch rausgekommen. Wer noch kein Buch gelesen hat dieses Jahr, sollte meiner Meinung nach unbedingt dieses lesen. Ich glaube nicht, dass in diesem Jahr, wie gesagt, noch ein besseres queeres Buch erscheinen wird, aber das werden wir sehen.
Sehr schön. Und du hattest übrigens doch über Shuggie Bane schon gesprochen, nämlich in unserer Und das Beste kommt zum Schluss Folge.
Okay.
In der Silvesterfolge 21.
Wow. Yes. Da habe ich gar nicht zugehört, offensichtlich, weil sonst hätte ich es mehr gekauft.
Da hatte ich, glaube ich, gesagt, dass das Buch großartig ist und ich es gelesen habe, dass die deutsche Übersetzung aber erst im nächsten Jahr erscheint. Das war auch so. Shuggie Bane war auch in Deutschland ein großer Erfolg. Ich hoffe, Young Mungo lesen noch ein paar mehr Leute. Es könnten noch ein paar mehr sein.
Also ich habe es in Nizza gelesen, am Strand, am winddurchtosten Sturmstrand. Und das Gute ist auch das Problematische. Ja, es ist sensationell geschrieben. Ja, man hängt sofort süchtig, liest man Seite um Seite und will nicht aus dieser Welt raus. Aber es ist natürlich so traurig. So traurig.
Ich fand es gar nicht so traurig.
So traurig. Also es ist ja wirklich kein Funken Zukunftschance für diesen Jungen. Es ist alles, alles, alles schrecklich. Die Liebesgeschichte ist von Anfang an zum Tode verurteilt.
Ja, das wissen wir.
Es ist alles so traurig und so unabwendbar grausam. Ah, Mann. Also man weint innerlich auf jeder Seite mit diesem Jungen mit. Und ich denke mir immer, ja, warum? Warum schreibt der Autor jetzt über dieses Leben? Es nimmt mich so mit,
das muss man vielleicht dazu sagen.
Aber es ist so traurig.
Stuart kommt aus genau solchen Verhältnissen. Stuarts Mutter ist, wie er selber sagt, als er 16 war, leise an ihrer Sucht gestorben. Und danach hat er für eine Weile bei seinem Bruder gewohnt, an den die Hamish-Figur wohl angelehnt ist. Danach ist er in ein Boardinghouse mit 17.
Das ist so schrecklich.
Und danach ist er in Manchester und London auf Modeschulen gegangen. Dann mit 24 nach New York, wo er lange, 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 nämlich fast 20 Jahre, der Chefdesigner von Banana Republic war.
Na, immerhin.
Und in dieser Zeit hat er angefangen zu schreiben, deswegen also Stuart ist jetzt, ich glaube, Ende 40 und hat in den letzten 4 Jahren 2 Romane veröffentlicht, die aber beide, also Young Mungo war schon fertig, bevor Shugi Ben erschienen ist, und nachdem Shugi Ben dann ein Welterfolg war, haben sie jetzt Young Mungo relativ schnell hinterhergeschoben. Das sind beides hervorragende Bücher, das sind beides wunderbare Bücher, ja, die aber in genau der gleichen Gegend, in der gleichen Zeit und in der gleichen Atmosphäre spielen. Es wird interessant werden zu sehen, was er, wahrscheinlich dauert es 3-4 Jahre, bis er mit dem nächsten Roman um die Ecke kommt, und dann wollen wir mal sehen, was daraus wird.
Vielleicht ist es auch gerade die Zeit, dass ich sozusagen nicht mich damit beschäftigen will, wie traurig die einzelnen Biografien auf dieser Welt sein können. Es gibt einfach zu viel traurige Biografien, die einem gerade so um die Ohren fliegen, überall. Und
deswegen hast du ein zum Schreien fröhliches Buch mitgebracht.
Und deswegen tat mir das weh, das zu lesen, aber es ist natürlich super. Das Buch ist super, man kann es uneingeschränkt empfehlen, aber es ist einfach für mich momentan in dieser Lage der Welt, es ist nicht das richtige Buch gewesen, vielleicht kann man es so sagen.
Ja, und ich möchte nochmal mich reinklinken, du hast nochmal drüber gesprochen, über Shugi Ben und auch über Young Mungo schon in der Jahresabschlussfolge 22.
Vielleicht habe ich sie alles noch vielleicht habe ich sie da
auch
schon
nur kurz erwähnt.
Aber guck mal, wenn es ein Highlight ist,
vielleicht
ist
habe
das
ich
Highlight.
Sie, ja, aber also wie gesagt, da waren sie beide auf Deutsch noch überhaupt nicht erhältlich, das sind sie jetzt beide. Und Young Mungo ist auch in der deutschen Presse
man kann's auch
wahnsinnig gut besprochen worden.
Ja. Dinge zu wiederholen.
Und ich glaube, ich habe dann vielleicht 1-2 Sätze zu den Büchern gesagt, jetzt habe ich es noch ein bisschen ausführlicher gemacht.
Ist doch alles gut, das war ja auch keine Kritik, das war nur.
Also wie gesagt, man muss sich selber am Schopf wieder aus der Depression ziehen können, wenn man das liest, aber dann ist gut. Ja.
Okay.
Oh Gott, ja. Und nun komme ich.
Es wurde von, nur um das mit einem Satz qualitativ einzuordnen, es ist von vielen Leserinnen mit A Little Life verglichen
ich
worden.
Ich wollte gerade fragen, es klingt ein bisschen wie...
Ja.
Oder willst du, Barbie?
Nö.
Weil meins ist ja jetzt, also meins ist ja jetzt der pure Hass und Neid auf den Autor. Mehr ist es eigentlich nicht. Und zwar...
Dann schieß los, Baby.
...geht es um das Buch Sauhund von Leon Christ. Leon Christ... Lieber Leon, falls du uns hörst, du, der du nicht sagst, wie alt du bist, aber aufgrund des Fotos im Innenumschlag bist du kein Tag älter als 24. Du bist, du sagst auch dein Alter nicht, das heißt, es macht dich zu einer richtigen, schönen Tunte, so wie wir es lieben. Du hast studiert Film und literarisches Schreiben und lebst in Leipzig. Sauhund ist dein Debütroman, lieber Leon.
Das heißt, glaubst du, dass er das alles nicht weiß?
Lieber Leon, unfassbar. Du hast ein Buch geschrieben, was dann auch sofort bei Hansa veröffentlicht wurde. Nicht in irgendeinem Selbstverlag im Internet, nein, bei Hansa, einem der größten und renommiertesten Verlage. Du hast ein Buch geschrieben, in dem du auch in den Danksagungen deiner Agentin, deiner Literaturagentin, deinem Schreibclub, deinen sonstigen Förderern dankst.
As
du bist also gut vernetzt bist, offensichtlich. Alles wunderbar. Ich gönn's dir, lieber Leon.
Offenbar. Very, very much.
From the heart of your bottom.
Und du hast geschrieben, als Anfang 20-Jähriger hast du geschrieben, über eine Hauptperson, die in den 80ern ihr Coming-out erlebt, sozusagen in München. Du hast geschrieben im Prinzip über das, worüber ich gerne immer schreiben wollte und es nie gemacht habe, und du hast Erfolg damit.
Das kann man ihm ja nun alles nicht vorwerfen.
Hasse ich dich. Das ist schon mal jetzt sozusagen die Grundlage für meine Kritik.
Mobbing.
Ja.
Just Mobbing.
Und in dem Buch geht es um einen Typus schwuler, junger Mann, über den ich hier schon oft geredet und mich aufgeregt habe, und zwar das Kälbchen, was aus der Provinz in die große Stadt kommt
in welche
und scheitert.
Stadt?
Ja, hier ist es München, aber es ist im Prinzip dasselbe in Grün. Die Geschichte ist ja simpel, also es kommt wirklich ein kleiner Hochstapler mit großen Rosinen im Kopf nach München und scheitert. Scheitert auf allen Ebenen und wird im Prinzip von einer Drag Queen gerettet, und dann am Schluss irgendwie kriegt er noch die Kurve. So ungefähr ist der Inhalt. Dieser junge Mann, um den es geht, ist im Prinzip... ein Sauhund, daher der Titel, also ein Hochstapler, und ein Taugenichts und der macht eben alles falsch, geht auf den Strich und wird verhauen und sitzt im Regen und die Drag Queen kommt. Und es ist also auch von der Geschichte Lieber Leon nicht so richtig super originell, aber es ist etwas, was oft passiert. Ne? Also wir kennen ja viele, die hier untergehen mit Drogen und mit allem drum und dran und dann kriegen sie entweder noch die Kurve oder eben nicht. Das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Und die ganze Zeit ist AIDS natürlich im Hintergrund. Hm. Und so, was gut ist, ist, dass er schafft, eine Hauptperson zu kreieren, die überhaupt nicht sympathisch ist. Man bleibt trotzdem dran. Es ist halt ein kleiner Wichser, der irgendwie versucht, seinen Weg zu gehen und die Leute ausnutzt und klaut und stricht und was alles, um irgendwie zu überleben. Das finde ich schon mal gut, dass er das geschafft hat, dass man da dran bleibt. Was ein bisschen blöd ist, ist, natürlich ist Leon, der Autor, blutjung und hat die Zeit nicht erlebt. Das heißt, er hat natürlich Wikipedia im Prinzip damit drinne und so Sachen. Ne? Also man merkt so ein paar so. Und was mir wahnsinnig auf den Geist geht, aber was eigentlich eine Qualität ist, ist diese ganzen bayerischen, ja, gell, Mai und so, weißt du, diese ganzen blöden dialektischen Formulierungen, die hat er da bis zum Abwinken mit drinne. Das ist so, das ist halt die Gossensprache da in München, ist wahrscheinlich, aber es ist jetzt nicht, was ich gerne lesen würde. Aber trotzdem bleibst du dran. Also für ein Debüt bin ich hochneidisch, weil er hat sich was vorgenommen und er ist nicht gescheitert, sagen wir so. Na, insofern kann ich das als deutsches Debüt von so einem Kälbchen, was über ein Kälbchen, was seit 20 Jahren tot ist, höchstwahrscheinlich geschrieben hat, das finde ich schon doll, dass der es geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde es nochmal lesen, ich würde es mir auch kaufen. Es lohnt sich schon, aber der persönliche Neid steht bei mir im Vordergrund und daher kann ich das nicht objektiv. Ja, Paul, sag du was.
Ich bin nicht neidisch auf dieses Buch, bin auch nicht neidisch auf Leon Christ. Ich finde es gibt ja in den letzten paar Jahren eine ganze Reihe von Büchern, die in den 80er Jahren spielen und über schwule Männer erzählt werden, die von Menschen geschrieben worden sind, die nicht dabei waren. Sauhund hat auch so eine Struktur, die dann irgendwie, ich weiß nicht, ob erfundene oder echte Zeitungsartikel, ja, Briefe, ich sag ja, so
ein
und so.
Bisschen ist es. Achso, das sind echte.
In den Text.
Der hat halt recherchiert und
in den Text einschaut. Ja, ich finde, diesem Buch merkt man diese Recherche deutlich an.
Ja, ja, gut.
So der ist 22. Es halt, ich weiß nicht, wie alt der ist. Der kann auch 30 sein. Ist mir völlig egal. Jedenfalls merkt man deutlich, dass er nicht dabei war. Ich finde, was man noch merkt, ist, dass er in Leipzig schreiben gelernt hat. Es gibt so eine Kultur inzwischen, es gibt diese Schulen lange genug von Menschen, die auf den beiden, eine ist in Hildesheim, eine ist in Leipzig, deutschen Schriftstellerinnen-Schulen schreiben lernen, die dann genau so schreiben. Also die
scheint ja Erfolg zu haben.
Ja, das liegt aber auch daran,
dass es inzwischen... Schreibt und es bleibt im Schrank.
Ich weiß gar nicht genau, ob das dann im Schrank bleibt oder meinst irgendwie sowas. Ja.
Berge,
Tonnen. Ich habe so, es gibt ja genügend dieser jungen Autoren, es gibt auch eine ganze Reihe junger queere Autoren, bei denen dann nach dem zweiten oder dritten Buch der Boden unter den Füßen wirklich arg dünn wird, weil ihnen das autobiografische Material, an dem sie sich abarbeiten könnten, einfach abgeht.
Und das hat er nicht gemacht.
Nee, das hat er nicht gemacht. Wobei ich nicht genau weiß, ob er das nicht gemacht hat, ob das nicht auch so ein bisschen die Übersetzung von den eigenen Lebenserfahrungen an einfach eine andere Umwelt sind. Das möchte ich ihm jetzt gar nicht unterstellen. Es ist kein stilistisches Meisterwerk, es ist sauber recherchiert, es ist sauber geschrieben. Ich bin an sauberer Literatur nicht mehr so wirklich interessiert. Mich interessiert es eher, wenn Leute sich was trauen. Ich möchte eine Hauptperson zu nehmen, wie gesagt, das kann man alles machen. Das haben irgendwie, also die Hauptfiguren bei Solar und Charles Dickens sind auch nicht unbedingt sympathisch. Das ist jetzt alles keine phänomenale literarische Leistung. wer mal ein wirklich interessantes Buch und eine wirklich interessante Auseinandersetzung interessante Auseinandersetzung und lernen will, wie man sich interessant mit der Vergangenheit auseinandersetzen kann, kann ein englischsprachiges Buch von einem wunderbaren Autoren lesen, der sich 10 Jahre Zeit gelassen hat, um dieses Buch zu schreiben. Es gab vor 10 Jahren mal einen wunderbaren Debütroman, der hieß Wir Tiere von Justin Torres und ist ein ganz kleines, großartiges Buch. Und Justin Torres hat sich jetzt 10 Jahre Zeit gelassen, um seinen zweiten Roman zu schreiben. Der heißt Blackouts und ist auch wieder ein wunderbares, kleines Buch. Dieser Roman hat nur 190 Seiten und entwickelt dabei mehr Punch, als Herr Christ wahrscheinlich in seinem Schriftstellerleben je zustande bringen
wird. Höchstwahrscheinlich muss man einfach sagen, Verlage, meldet euch bei mir. Tatjana, Wechseljahre einer Kaiserin, liegt seit 2007 im Regal. Es ist einfach Zeit für eine Veröffentlichung.
Findest du?
Ja.
Ich bin sicher, die Literaturverlage jetzt in Deutschland werden nach einem Buch, das seit 2007 in deinem Regal schlummert, Schlange stehen.
Ja, die große Talkshow-Moderatorin in dem Buch heißt Sabine Christiansen.
Chris, es gab irgendein Buch, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, wo es auch eine Talkshow-Moderatorin gab, die Christiane Sabinsen hieß. Aber
ich habe neulich Barbie Salisch gespielt.
So, anyway. I'm fine with okay, so also, wie gesagt, wenn ich die Wahl
zwischen... Ich sag nur Hansa-Roman, so, wir sind Sound, alle neidisch.
Sound kann man durchaus lesen. So, alles gut.
Von einem durchschnittlichen Buch zu einem echt guten. Ich habe es nicht gelesen, ich wiederhole nur, was ihr gesagt habt. Ich habe schon mal in einem vergangenen Podcast darauf hingewiesen, dass ich mich sehr auf ein Buch freue, es aber noch nicht gelesen habe. Und die Rede ist von Jeanette McCurdys Erstlingswerk I'm Glad My Mom Died.
Oh yes.
Mit dem reißerischen, tollen Titel. Eine Autobiografie. Die Jüngeren von euch werden Jeanette McCurdy kennen aus iCarly, also so eine Disney, was war das, Disney Channel Show. Da ist sie bekannt geworden und dann gab es ein Spin-Off, das nannte sich Sam and Cat, wo sie zusammen mit Ariana Grande, damals noch Schauspielerin bei Disney, die eine der beiden HauptdarstellerInnen war. Und ne, daher kennt man die so. Das war das, was sie gemacht hat. Und that's what she was famous for until now. Jetzt hat sie dieses Buch geschrieben und es ist autobiografisch. Sie ist die Nettie, also Jeanette, in dem Buch. Und ja, jetzt sind erstmal, es gibt eine ganze Menge Spoiler. Ich höre aber an dem Punkt auf, wo sie in die Pubertät kommt. Also ich verrate nicht alles andere. Ich bin darauf gestoßen, die Leute, die mein Buch gelesen haben oder sich ein bisschen mit meiner Geschichte auskennen, wissen, ich habe eine durchaus komplizierte Beziehung zu meiner Mutter. Und deswegen hat mich dieser Clip, den ich damals bei Instagram, der war plötzlich auf meiner Explore-Page, der hat mich sofort irgendwie gecatcht. Da saß Jeanette bei Drew Barrymore, damals noch vor dem Streikbruch, saß sie bei ihr auf der Couch und sie haben sich eben über dieses Buch unterhalten. Es war ein PR-Auftritt auf Lesereise quasi. Und die Art, wie sie über ihre Mutter gesprochen hat, hat mich halt total angesprochen sofort und ich dachte, um Gottes Willen, ich muss das lesen. Und das habe ich jetzt getan. Ich habe es innerhalb von 1,5 Tagen verschlungen tatsächlich. Und ich lese ja schon lange, ich habe ja früher nur gelesen und lese lange wirklich so gut wie gar nicht mehr. Das letzte Buch, was ich komplett durchgelesen habe, auch so schnell, war das Harvey Fierstein Buch. Und ansonsten tue ich mir wirklich schwer, damit dabei zu bleiben mittlerweile leider. Aber das habe ich verschlungen. Ich komme zur Story. Jeanette wächst in höchst prekären Verhältnissen auf, irgendwo, ich weiß gar nicht, Mittleren Westen, nee, nicht so weit von L.A., genau, sie sind nicht so weit von L.A., sie sind irgendwo in Kalifornien, in höchst prekären Verhältnissen auf, wohnt in so einem Messi-Haushalt, der dominiert wird von ihrer psychisch kranken, aber nicht diagnostizierten Mutter, leider, die das ganze Haus vollstopft mit Müll, sie ist halt Messi, kann sich von nichts trennen, hatte eine Krebserkrankung, da war Nettie irgendwie 2 Jahre alt, die hat sie überlebt, allerdings auch mit Knochenmarkstransplantation und dem ganzen Ding drumherum, Brustamputation, Bestrahlung, das ganze Ding. Und weil das an ein Wunder grenzt und sie eine streng christlich-gläubisch-mormonische Familie sind, wird das auch als solches behandelt. Also es ist ein großes Wunder, dass Mutter noch lebt und das muss auch ständig allen in Erinnerung gerufen werden. Und ja, sie hat als der Krebs vorbei war, hat sie angefangen, das Haus zuzustopfen und es ist jetzt wirklich so voll, dass die Kinder alle, sie hat 2 Brüder, die Großeltern wohnen auch in dem Haus, also sie sind zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, glaube ich. Ich kann gerade nicht zählen. Auf jeden Fall schlafen sie alle auf Klappmatratzen, auf billigen Klappmatratzen im Wohnzimmer, weil alles andere zugestopft ist mit Scheiß. Und die Mutter kontrolliert ihre Familie mit Manipulation, mit Lügen, mit Betteln und Übergriffigkeit und wenn sie dann nicht weiterkommt mit psychotischen Ausbrüchen und Aggression und Schreien und Messerangriffen auf ihren Mann. Und Nettie hat in diesem Gefüge relativ früh für sich die Rolle bestimmt, dass sie verantwortlich ist für das Überleben ihrer Mutter, weil ihre Mutter ist zerbrechlich. Sie schreibt, die ganze Familie, also sie erinnert ihre Kindheit nur als ein konstantes Luftanhalten, weil sie alle darauf warten, dass der Krebs zurückkommt. Sie haben alle das Gefühl, oder sie zumindest hat das Gefühl, das Leben ihrer Mutter hängt am seidenen Faden und sie ist, ihre Verantwortung ist es, alles dafür zu tun, dass ihre Mutter stabil bleibt, dass, ne, dass sie irgendwie gesund bleiben kann. Jedes Jahr, wenn sie ihre Geburtstagskerze auf dem Kuchen ausbläst, ist ihr einziger Wunsch nur, dass ihre Mutter noch ein weiteres Jahr leben kann. Und das ist halt ihr Lebensinhalt. Und das Absurde ist, wenn man aus so einem, ich komme natürlich aus einem ganz anderen Umfeld und ganz anderen Voraussetzungen, aber trotzdem war mein Job auch, dass meine Mutter weiterlebt. Und das Absurde ist, wenn du das liest, und das schreibt sie toll, sie schreibt, man ist in dieser Welt drin, in der diese Logik herrscht. Also in der das Gesetz ist und sie das nicht hinterfragt, weil sie nichts anderes kennt. Und das hat mich auch so geflasht beim Lesen, dass ich das so wiedererkannt habe, ne? Dass du in dieser isolierten Welt groß wirst, wo das deine Realität ist, wo das Logik ist. Das ist deine Aufgabe, das ist dein Job. Und dir ist gar nicht klar, dass es nicht normal ist. Dir ist nicht klar, dass das krank ist. Dir ist nicht klar, dass diese Beziehung so nicht sein dürfte zur Mutter, dass du dein, der Überlebensbeauftragte deiner eigenen Mutter bist, dass das nicht normal ist. Wusste ich auch nicht und das weiß sie auch nicht. Und das beschreibt sie ganz toll. Die Mutter wollte Schauspielerin werden, hat es nicht geschafft und deswegen zwingt sie ihre Tochter in die Schauspielerei. Die Tochter will, die interessiert das wirklich gar nicht, die hat keinen Bock auf Schauspiel, die hat keinen Bock auf Öffentlichkeit, die will auch nicht berühmt sein, aber die Mutter will das. Und deswegen, weil sie sich ihrer Mutter so verpflichtet fühlt, gibt sie dem nach und tut auch so, als würde sie das alles toll finden und die Mutter schleppt sie von Casting, zu Agenturen, immer besessen davon, dass sie irgendwie berühmt wird und die Familie irgendwie ernährt. Und die haben damit Erfolg, nicht zuletzt auch, weil Nettie ein sehr außergewöhnliches Talent hat. Sie kann nämlich auf Kommando bitterlichst weinen und auch ausrasten. Also sie kann dann richtig sich da reinsteigern und schreien und Sachen um sich schmeißen. Genau, und das sagt ihre Mutter auch immer, ich weiß gar nicht, woher du das hast. Und sie so, sie entwickelt in dieser Situation, glaube ich, nachvollziehbar entwickelt sie eine Zwangsneurose, also sie fängt an, Ticks zu entwickeln, sie muss sich so und so oft auf dem Klo drehen und fünfmal die Türklinke berühren und fünfmal den Bund ihrer Unterhose berühren, bevor sie wieder zum Casting zurückgeht, weil nur dann kriegt sie die Rolle. Sie erklärt sich das, weil mormonisches Umfeld mit dem Heiligen Geist, das ist der Heilige Geist, der zu ihr spricht, der ihr diese Dinge aufträgt und sie fühlt sich jetzt also als gute Mormonin, als gute Christin. Und je älter sie wird, sie ist da ein Kind, also die ersten großen Erfolge fangen an oder die größeren Erfolge fangen an, so mit 10, 11, wo sie größere, bessere Rollen kriegt, mehr Close-Ups und so, nicht mehr im Hintergrund nur. Und dass die große Angst ist, dass sie irgendwann in die Pubertät kommt, dass sie größer wird, weiblicher wird, weil dann, sagt ihre Mutter ihr immer, dann kann sie die richtigen Rollen nicht mehr spielen, dann wird es komplizierter, dann, ne, dann kann sie, darf sie nicht mehr so lange arbeiten, bla bla bla. Und deswegen fängt ihre Mutter an, als sie in die Pubertät kommt, ihr Kalorienzählen beizubringen. Also sie erzieht ihr quasi eine Essstörung an, eine Magersucht erzieht sie ja an, ist stolz auf sie, wenn sie nicht gegessen hat, ist stolz auf sie, wenn sie nur Wasser trinkt und irgendwie zwei Kekse isst den ganzen Tag, weil dann bleibt die Pubertät lange aus. Und obwohl das Umfeld schon sagt, hey, das Kind ist krank, das hat eine Zwangsstörung, das ist so abgemagert, dass wir uns echt Sorgen machen müssen, ist die Mutter besessen davon, dass sie das weiter durchzieht und sie will das auch machen, weil sie ihre Mutter stolz machen will. Und ja, ich habe gesagt, bei der Pubertät mache ich Schluss, das mache ich jetzt auch. Aber ihr Leben geht natürlich, also sie ist sehr erfolgreich, ne? Sie ist in dieser Serie, wird sie ein Superstar und dieser Ruhm interessiert sie auch im Verlauf des Buches nicht. Sie beschreibt das nicht einmal als irgendwas Tolles oder Aufregendes oder als irgendwas,
ihre Arbeit,
was erstrebenswert ist. Genau, es ist einfach nur der Job, den sie macht, um ihre Mutter zu ernähren und ihre Familie zu ernähren und das hat sie nicht zu hinterfragen, das tut sie auch nicht. Sie erlebt auch, das erzählt sie auch relativ lakonisch, sexuelle Übergriffigkeiten und so und auch, ne, durchaus MeToo-Momente mit so einem Showrunner, den sie den Creator nennt. Und auch das ist irgendwie, sie erzählt das überhaupt nicht rührselig oder um Mitleid des Lesers oder der Leserschaft bemüht, sondern immer nur so als Teil dessen, was halt passiert ist, bevor ihre Mutter dann gestorben ist. ihre Mutter stirbt dann und sie fängt dann erst an, sich mit all dem auseinanderzusetzen, was ihr passiert ist. Und auch wie bei mir, nicht beim ersten Therapeuten, nicht beim zweiten, sondern halt beim dritten, vierten, fünften, ist sie dann irgendwann mal bereit, das anzugucken, was ihr der erste schon sagt. Ja,
ist sie überhaupt bereit, darüber zu sprechen?
Ja. So. Nee, und auch zu realisieren, so hey, das war dann vielleicht wirklich nicht normal. Ich habe den gleichen Scheiß gemacht. Ich bin zwei, dreimal bei Therapeuten, hab die abgebrochen, weil die irgendwann gesagt hat, wir müssen, glaube ich, über deine Mutter reden. Und ich war so, was? Auf gar keinen Fall. Und bin dann einfach nicht mehr hingegangen. Also ja, du musst bereit dazu sein. Ich finde, es ist,
wie heißt es nochmal? Und gibt es auf Deutsch?
My Mom Died, genau, gibt es auf Deutsch, heißt aber dann genauso.
Heißt genauso, ist im Mai auf Deutsch erschienen.
Bei Fischer erschienen. Ich finde, es ist eine großartige Lektüre für jeden Menschen, der sich mit komplizierten Elternbeziehungen auseinandersetzen will oder der einfach mal jemand anderem über die Schulter schauen will, der das sehr klug und unemotional seziert und auseinanderpackt. Sie ist viel dafür kritisiert worden, dass sie sowas Privates so öffentlich ausgepackt hat.
Naja, das machen doch alle.
Naja, aber es ist gerade, das habe ich ja auch erfahren, es ist gerade die Beziehung zur Mutter, die du öffentlich so nicht ankreiden darfst. Du darfst das öffentlich nicht machen. Nee. Das habe ich auch oft gehört. Das ist aber deine Mutter, darüber redet man nicht, das behält man für sich, das macht man nicht in der Öffentlichkeit. Und ich finde es toll, dass sie es trotzdem tut, auch wenn dieses Stigma nach wie vor da ist. Sogar in meinem Freundeskreis begegnet mir das immer wieder. She's your mother, you don't do that to your mother.
Ja, sie ist natürlich, sie ist von vielen, vielen auch berühmten Frauen, die keine einfachen Verhältnisse zu ihrer Mutter hatten. Drew Barrymore haben wir schon erwähnt. Mhm. Für dieses Buch sehr gefeiert worden. Ich feiere dieses Buch, weil es neben allem anderen, was es ist, eine wahnsinnige schriftstellerische Leistung ist. Mhm. Also es ist nicht unemotional, sondern es ist einfach nur beobachtend. Mhm. Sie gestattet sich, ihr eigenes Leben wirklich aus der Objektive zu betrachten, was die wenigsten Leute können und was die wenigsten Promi-Memoirs, wenn wir da jetzt mal, wenn wir es da mal einordnen wollen, so mitbringen sollen. Es ist überhaupt nicht kühl und es ist überhaupt nicht gefühllos oder irgendwie sowas, sondern sie ist einfach sehr angstfrei in der Objektive und kann beschreiben und dann ist das passiert und dann ist das passiert und
ich
das
mache jetzt mal einen wilden Vergleich und du wirst mich wahrscheinlich gleich anschreien, aber ich hatte ein ähnliches Gefühl wie beim Lesen von Joan Didion's The Year of Magical Thinking.
Nein, der Vergleich ist total berechtigt.
Ne, dieses analytische, sich selbst beobachtende und einfach die Dinge erzählen, die passieren oder passiert sind, ohne das emotional aufzubauschen, zu bewerten, da Pathos reinzublasen. Ich fand, das war
also das macht an
vielen
das,
Stellen das, drüber nachgedacht,
das macht dass das ja, ähnlich das macht ist. Ja beide Bücher auch so komplett anrührend, dass da jemand nicht schonungslos sich selbst gegenüber ist, sondern es wichtig findet, das, was sie erlebt hat, wenn man jetzt bei Didion und McCurdy bleibt, mitzuteilen. Und das, was man ja auch dazu sagen muss, McCurdy war vom Erfolg des Buches, und das war in Amerika ein wahnsinniger Erfolg, komplett geplättet und sehr überrascht, weil sie nicht damit gerechnet hatte, dass es irgendjemanden interessiert, was sie dazu sagen hat. Und wie gesagt, es ist auf eine Art und Weise geschrieben, also ich habe in diesem Jahr auch ein paar wirklich furchtbare Promi-Memoirs gelesen, das von Sharon Stone sei hier ehrenvoll erwähnt. Das ist wirklich eines der schlechtesten Bücher, das ich im gesamten Jahr gelesen habe, obwohl ich Frau Stone eigentlich sehr schätze. Ja, es ist einfach auch ein literarisches Erlebnis. Also du sitzt da nicht und denkst irgendwie so an manchen Stellen, jetzt mach mal voran oder das würde ich genauer wissen oder irgendwie sowas, sondern es ist immer genau die richtige Menge an Informationen in einem Stil vorgebracht, der dich mitnimmt, ohne dich einzukreisen und dass du das Gefühl hast, du bist jetzt selber in der Situation. Darum geht es ihr nicht, sondern sie will einfach ein Lehrstück darüber schreiben, was Mutterschaft bitte nicht zu sein hat. Und das tut sie auch.
Ich weiß gar nicht, ob das ihre Intention ist, dass das so, dass ihr Ziel ist, Leuten zu erklären, was Mutterschaft nicht zu sein hat. Ich glaube, es ist gerade aus einer Perspektive von einem Kind, das so oft gegaslightet worden ist, also dessen eigenes Wahrnehmen und die eigene Realität so oft als Illusion von dem Elternteil gestellt worden ist, gesagt, das ist so nicht, wie du das empfindest, das ist anders und übrigens hier so musst du das verstehen, deine Grenzen sind nicht wichtig, deine Wahrnehmung der Dinge ist nicht wichtig, sondern das hier ist die richtige, dass das auch nochmal eine Art ist, ihre Art der Geschichte einfach niederzuschreiben, so sachlich
faktisch,
wie sie das eben kann.
Genau, und es ist letzten Endes, das ganze Buch ist eine große Biografie darüber, wie man Traumata verarbeitet.
Ja.
Ja. Und wie man am letzten Endes als Siegerin aus der eigenen Biografie hervorgeht. Und deswegen ist es ein letztendlich so horribel, wie die Ereignisse sind, die da beschrieben werden. Es ist ein zutiefst positives Buch, was einen sehr hoffnungsvoll zurücklässt.
Ja. Ja, also große Leseempfehlung
von mir. Ein hoffnungsvolles Buch, was wir heute haben. Ja.
Große Leseempfehlung von mir. Ich kann es wirklich nur jedem Menschen empfehlen da draußen. So, jetzt haben wir lange gequatscht und schön gequatscht.
Das haben wir.
Ich bin happy.
Ich bin auch happy. Ihr habt viel hoffentlich mitgenommen. Ihr habt drei oder vier große Leseempfehlungen bekommen. Ihr habt viel, was ihr jetzt gucken könnt oder eben auch nicht gucken könnt, wenn ihr darauf keinen Bock habt.
Ja, das nicht. Das nimmst du gar nicht in die Shownotes. Nur die Sachen, die
gucken.
Ah, nein.
So. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ihr hoffentlich auch.
Ja. Jawohl.
Das wird dann in der Nähe von
Weihnachten.
So, Anfang Dezember ist noch nicht Weihnachten.
Naja. Also ab heute, ab Share Christmas Album ist Weihnachten. Punkt aus. Und kennt ihr auf TikTok übrigens dieses mit Mariah Carey, She's Defrosting?
Ja.
So lustig. Ja. Das ist wirklich lustig. Ja. Dass die jetzt überall da irgendwelche Höhlen filmen und irgendwo Mariah Carey ganz am Ende so leicht verheilt.
Bitte keinen weiteren TikToks-Account, außer natürlich Tatjanas Folge.
Ja, und auch meine Videos angucken, Leute.
Mensch, ganz wichtig.
Und kann ja wohl nicht wahr sein.
Liken, ganz wichtig.
Und teilen. Nee, liken ist egal, aber angucken. Nee,
mein liken Gott. Ist wichtig, Schatz.
Nur dieser kleine Podcast hat. Dieser
angucken reicht.
Really?
Mir. Ja. Hauptsache, die gucken da ist, mein Gott. Warum poste ich das, wenn es keiner guckt? Bringt doch nichts.
Okay.
For you, baby. Just for you.
Ja, just for me.
So, dieser kleine Podcast hat noch keinen TikTok-Account. Wir haben auch nichts vor, das anzuschaffen. Nein.
Aber Merch haben wir. Merch.
So, wer Merch kaufen will, kann das tun.
Ja.
Wie gesagt, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Habt einen feinen Monat. Wie immer könnt ihr uns am besten helfen, wenn Leute diesen Podcast noch nicht kennen. Es gibt inzwischen fast 90 Folgen oder vielleicht gibt es inzwischen auch 90 Folgen, I don't know, die ihr noch hören könnt und die alle gut gehalten haben, soweit wir das beurteilen können.
Ich kenne Leute, die aus ihrer Verzweiflung heraus in unserer sehr langen Sommerpause die alten Folgen alle nochmal gehört haben.
Well done. Ach, apropos, jetzt fällt es mir gerade ein. Ich habe mein Hörbuch ja komplett neu aufgenommen. Ich habe es komplett überarbeitet, das Buch nochmal komplett überarbeitet. Es ist jetzt gegendert und so. Und die Gedanken sind finalisiert und die Sätze sind nochmal gepolished worden. Und ich habe es in einem professionellen Studio eingelesen. Das ist jetzt für euch nämlich nicht mehr hinter einer Paywall, sondern bei Spotify. For free für alle zu haben und zu hören. Und kostet nicht mehr, könnt ihr einfach anhören. Von mir persönlich gelesen, 6 Stunden irgendwas. Kann man gut machen.
Guck mal, wie Barbara Streisand.
Habe ich schön gemacht.
So,
habe ich
wirklich schön gemacht.
Beim nächsten Mal gibt es versprochenermaßen zumindest von mir und Tatjana nähere Informationen über die Barbara Streisand-Biografie.
Auf jeden Fall. Auf jeden.
Und was es sonst noch so gibt, werden wir sehen. Bis dahin, habt es schön. Wir haben euch lieb. Habt euch auch lieb. Auf Wiedergehört.
Tschüss.